Wir haben ja in den letzten Wochen immer wieder darauf hingewiesen, das Hauptmittel für gute Regeneration, für ein verbessertes Immunsystem ist richtig sehr guter Schlaf. Und wie schläft man am besten? Wenn man sich am besten bettet. Deshalb unsere Kooperation mit Emma Matratzen. Da bekommt ihr Matratzen, Topper, Kissen, whatever. Aber unser Fokus liegt natürlich auf der Elite.
Ja, die Elite Air Grid Matratze, die bietet beste Voraussetzungen für einen guten Schlaf, optimale Temperatur, für einen entspannten Schlaf, dank der fortschrittlichsten Emma Air Grid Technologie. Ja, und Emma Matratzen, die haben im Herbst eine richtig starke Rabattaktion, nämlich 50% könnt ihr dort auf die Produkte aktuell sparen und mit unserem Code Bestzeit sogar nochmal zusätzliche 5%. Das ist doch auf jeden Fall, was würde ich sagen? Ralf, das ist aber noch nicht alles, denn man weiß ja am Ende vielleicht nicht genau, passt es für mich, passt es nicht. Was gibt es denn hier noch Erwähnenswertes dazu?
Ja, das ist ja immer so ein Punkt. Ich finde ja Kundenservice immer Nummer eins, ja. Weil was machst du dann? Ja, vielleicht möchtest du ein anderes Produkt umtauschen, wie auch immer. Erstens, 100 Tage Probeschlafen. 100 Tage Probeschlafen. Leute, das ist ganz schön lang. Plus, ihr bekommt eine kostenlose Lieferung. Und wenn es aus irgendeinem Grunde einen Return geben soll, ist auch die Abholung von Produkten von Emma Matratzen im Preis included. Also das ist ein Riesenservice, finde ich. Und wenn ihr euren Schlaf verbessern wollt und zu einer super Herbstaktion wirklich coole Produkte bekommen wollt mit einem sehr coolen Angebot, dann in den Shownotes alle wesentlichen Punkte nochmal für euch.
Richtig, Link in den Shownotes und bis zu 50% auf viele Produkte und zusätzlich 5% on top mit unserem Code.
So, hallo, hier ist der Bester Podcast mit Philipp Flieger und Ralf Scholt und wir schauen heute darauf, wie glücklich einen ein sehr kaltes, sehr bekanntes, zuckerhaltiges Getränk machen kann, wenn man es an der richtigen Stelle einsetzt. Weißt du, worauf ich anspiele? Du folgst mir gar nicht auf Insta, ich merke das gerade.
Oh, jetzt weiß ich es. Ich weiß es, weil ich es gestern Abend zu später Stunde noch gesehen habe. Ich dachte mir gerade, was meint der? Doppelter Espresso mit einem Löffel Zucker?
Ja, ey,
oder?
Weißt du, was auch gut funktioniert? Fällt mir gerade auf. Schwarzer Kaffee oder doppelter Espresso mit einem Schuss Zitrone.
Das habe ich noch
Geil.
nie probiert. Meine
Geil.
neueste Sommergetränk-Variante war ein Espresso mit Tonic Water. Ja?
Ja.
Tonic meistens
Ja,
in
ja, ja.
Verbindung
Nee,
mit
nee,
Gin
nee, aber
bekannt, aber
das
auch
gibt
mit einem
sogar,
Espresso
glaube
sehr
ich,
geil.
als fix stehendes Getränk, aber mir fällt der Name gerade nicht ein.
Espresso Tonic
Nee,
oder
das
irgendwie
ist
so, ja.
irgendwie ganz klein bisschen anders. Aber das habe ich auch schon getrunken und finde ich auch ganz geil. Ich kam gestern vom Training, habe ein bisschen Radintervalle in der Company gemacht. Es war total heiß da drin. Ich hatte meine Flasche vorher im Studio stehen gelassen, wunderbar, ja, also keine Wasserflasche bei. Und bin danach, das ist ja gerade mein kleines Projekt, Sauna, ne? Sauna nach dem Sport, erzähle ich später noch mit Flo zusammen was zu Regeneration. Und kam nach Hause und hatte ganz klein bisschen Durst. Und bin dann, weil ich auch noch Hunger hatte, völlig überraschend, ne, zu meinem kleinen Lieblingsitaliener, da sitzt du so auf der Straße, war leichter Nieselregen, aber ich habe auf der Straße gesessen, war wunderbar. Und da stand dann eine eiskalte, aus dem halbgefrorenen Kühlschrank Fanta. Ich habe bestimmt 20 Jahre keine Fanta getrunken, wenn nicht länger. Ja, wahrscheinlich irgendwann mal auf dem Kindergeburtstag einen Schluck von einer meiner Töchter. Ey, dann habe ich mir die da reingezischt. Das war einfach göttlich. Weißt du, so aus so einer, weißt du, wenn du so war eine Glasflasche, ja, wenn du so die Glasflasche schon anfasst und es ist ganz kalt und du denkst, oh, jetzt,
Es perlt noch so
ja,
ab
und dann,
außen und
oh, es schmeckt ja so übertrieben orangig, ja, also einfach too much orange, aber es war genau richtig, ja. Und ich habe mir dann auch noch eine
also ich
zweite
habe meine.
reingezischt.
Ich kann das total gut nachvollziehen. Ich habe so ein bisschen meine. Also ich finde, Fanta ist anders als Cola tatsächlich eher so ein Kindergetränk aus Kindheitserinnerungen gespeist. So, weil ich glaube, das erste Mal, wo häufig dann Eltern irgendwann sagen: Gut, Kind, kriegst eine Limo, wenn
Ja,
wir im Restaurant sind, ist ja nicht, du kriegst eine Cola, weil Koffein drin ist, sondern man sagt dann wahrscheinlich eher, du nimmst eine Sprite oder eine Fanta, so in der Richtung. Und deswegen ist es für mich auch ganz viel Kindheitserinnerung, Fanta und natürlich jahrelang nicht mehr aktiv bewusst Fanta getrunken, bis ich nach Kenia gekommen bin. Und in Kenia, da gibt es so viele Fanta-Sorten, die es bei uns gar nicht gibt. So Fanta Blackcurrant, Fanta Passion Fruit, Fanta Pineapple und so.
Also wirklich, wir gucken da nicht nach. Ja. Es geht auch Bluna oder irgendeine andere Marke, ist es wurscht, ja.
Fanta Passion Fruit, ach, das war so ein göttliches Getränk in Kenia aus dem Kühlschrank. Das hat einfach so geil geschmeckt, aber ich habe das hier noch nie gefunden. Ich weiß nicht, schreibt uns mal, ob ihr wisst, ob man Fanta Passionfruit irgendwo in Deutschland kaufen kann. In anderen Märkten, anderen Ländern ist es ja nicht unüblich, dass auch die Beimischung von der Fanta Orange anders ist wie bei uns geschmacksmäßig. Weiß man zum Beispiel von Nutella ja, glaube ich, auch, dass das anders konzipiert ist. Aber jedenfalls von den Sorten her, Fanta Passionfruit, Freunde, falls ihr die irgendwo mal seht, sagt mir Bescheid, kauft euch selber eine. Ultra geil. Nach dem Sport, eisgekühlt. Och, ja,
oder? Also,
herrlich.
Ihr könnt euch gerne auch die Go-To-Getränke, die ihr so habt, uns schreiben, ja, weil das nehmen wir alles auf. Ja?
Bin ich auch gespannt.
Sehr gespannt. Jetzt weiß ich auch wieder, wann ich das letzte Mal Fanta getrunken habe, aber nicht als Fanta, sondern als etwas, was es in Madrid, habe ich das kennengelernt, gibt es etwas, das heißt Tinto Limon. Da trinkt man Rotwein mit Fanta Limon.
Nein. Wir stellen sich gerade alle Nackenhaare erstmal auf, aber wahrscheinlich schmeckt es geil. Also ich weiß es nicht.
Erstens ist das ja so auch diese Mischung, ne, aus Rotwein. Also ich nehme mal an, dass sie jetzt nicht den allerbesten Rioja aus dem Keller holen dafür.
Hopefully.
Und dann, also das ist jetzt nicht irgendwie zu Hause oder auf dem Spielplatz irgendwie, wo man nichts anderes kriegt aus dem Tetrapack, sondern in einer Tapas-Bar. Ja, kriegst du das nach dem Job, also am frühen Nachmittag oder sowas oder am späten Nachmittag, Tinto Limon und dann wird da halt in den Rotwein Fanta Limon reingeschüttet. Ne, so Fanta Limon ist ja auch so ein Getränk, das würde ich jetzt hier nie trinken, in Spanien schon mal. Ne? Das Tückische an diesem Getränk ist natürlich, es schmeckt halt wahnsinnig frisch und lecker und dann trinkst du das so, aber da ist völlig überraschend auch Alkohol drin. Und das merkst du dann, wenn du rausgehst und denkst, hui.
Das war so genau, zwei, drei Getränke trinken, schmeckt richtig erfrischend und dann kommt schön mit Frischluft in Kombination, holst einen dann vielleicht ein bisschen ein.
Hör mal, bevor ich gleich noch weil du das eben gesagt hast, ne, mit den Eltern das erste Mal und dann so Fanta, ne, da habe ich eine sehr, sehr schöne Geschichte, ja. Wie der kleine Ralf damals seine Eltern schockte. Ja, bevor wir dazu kommen, machen wir unseren ersten Werbeblock. Und wir sind heute mal wieder mit der klassischen Laufbekleidung, also mit dem Olymp-Hemd unterwegs. Ja, ziehe ich auch gleich wieder an. Freue ich mich jetzt schon drauf, weil das liegt toll auf meiner Haut und ich mag das sehr gerne. Aber man kann damit auch laufen, aber man kann damit auch einfach nur cool aussehen, weil es ist ein besonderes Hemd und es stylt.
Ja, also was für uns gut genug ist, ist offensichtlich auch gut genug für Matthew McConaughey, der den Olymp-Style ja auch nach Hollywood bringt. Insofern wollte ich gerade sagen, ist das jetzt nicht nur ein schwäbisches Phänomen, sondern es ist der deutsche führende Hersteller von Businesshemden. Inzwischen ist es aber auch so, dass natürlich Olymp das Portfolio wahnsinnig erweitert hat. Es gibt Casual Looks praktisch für jeden Anlass, egal ob Shirts, Polos, Pullis oder T-Shirts. Und das schwäbische Familienunternehmen legt natürlich großen Wert auf nachhaltigere Materialien und eine umweltfreundliche Herstellung. Ihr findet alle Outfits auf olymp.com und jetzt kommt's, es gibt seit, glaube ich, letzter Woche die neue Outerwear-Kollektion, die natürlich passend für den Herbst jetzt verfügbar ist, also sprich Daunenwesten, leichte Daunenjacken, perfekt für die kältere, dunklere Jahreszeit. Wenn ihr euch auf olymp.com anmeldet für den Newsletter, bekommt ihr auch direkt einen 10-Euro-Gutschein zum Shoppen. Besser geht's also nicht. Checkt das aus. olymp.com findet ihr eure Styles.
So, jetzt die Geschichte. Ne? Es war in Italien. Es war ein langer, warmer Strandtag und wir sind essen gegangen. Ja, und da das schon eine Weile her ist, dass ich so klein war, zu der Zeit gab es noch nicht so viel Werbung und schon auch gar nicht so viel Werbung an so einem Parkplatz jetzt von einem Restaurant irgendwo. Ne? In, keine Ahnung, in der Nähe von Venedig, nehme ich mal an, war das. Jedenfalls habe ich gedacht, ich weiß gar nicht, wieso. Also ich konnte schon lesen, ne? Also habe ich gedacht, habe ich noch nie gehört, das bestelle ich gleich mal. Ich wusste irgendwie, dass es ein Getränk war, aber ich dachte, das bestelle ich gleich mal. Und tatsächlich ist es eine der ersten großen Marken gewesen, die auch im Sport geworben haben. Zumindest in bestimmten Bereichen des Sports. Nicht unbedingt so doll in Deutschland, aber international auf jeden Fall. Also sitzen wir da, ne? So die klassische Geschichte, Vater, Mutter, Tochter, ich. Die Bedienung kommt, ja, und fragt, jo, jetzt Getränk hier, ne? Und ja, keine Ahnung, meine Mutter wahrscheinlich Wasser, mein Vater wahrscheinlich Bier, meine Schwester Limo und ich ein Martini. Weil ich draußen die große Martini-Werbung gesehen hatte. Ja. Und gedacht habe, das bestelle ich jetzt mal. Ne? Und meine Mutter so, was? Wie bitte? Ja, ich hätte gerne einen Martini. Und sie so, nein, 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 der nimmt auch eine Limo. Fand ich echt doof. Ja. Das wurde mir noch nicht mehr erklärt, was es ist. Ja, also fand ich echt total bescheuert. Ja, nein, das ist nichts für Kinder. Ja, was heißt es? So. Also ich finde es immer noch eklig. Ich würde es auch nicht trinken, weil es halt einfach zu süß ist. Aber ich fand es damals genau richtig, da einen Martini zu trinken.
Fandest du angemessen, einfach der Grundsituation geschuldet und dem Anlass im total. Restaurant, das wäre perfekt gewesen. Ja, interessant. Also ich könnte mir, nee, ich hätte gerne die Gesichter meiner ja. Eltern gesehen. Einfach so, als wäre es die größte Selbstverständlichkeit.
Genau so, also aus dem Brustton der Überzeugung, ich nehme einen Martini. So ein kleiner, ja, damals hatte ich so ganz blonde Haare, weiß gar nicht, wo die geblieben sind. Ja, also jedenfalls, ja, ist eigentlich eine schöne Szene für einen Film. Ne? Wenn ich mal einen Film drehe, dann, das sage ich häufiger an dieser Stelle. Ja,
wird das eingebaut. Aber nie,
ja. Nochmal, ein schöner Film lief übrigens am Sonntag, nämlich der Köln-Marathon, ja. Die haben einen Vierjahresplan, um sich wieder in den Kreis der etablierteren, sportlich noch höherwertigeren Veranstaltungen reinzubeamen. Deshalb war Juri auch da, der ja lange bei NN Running und zum Beispiel auch in Hamburg die Leistungssportfelder zusammengebaut hat, der da ein bisschen beratend unterwegs ist, weil der ja eigentlich jetzt bei Feyenoord Rotterdam angestellt ist, also im Fußballbereich und da in der Nachwuchsakademie irgendwas macht. Jedenfalls wollen sie in 4 Jahren leistungsmäßig in Richtung Frankfurt, Hamburg, also so in der Kategorie, ja vielleicht nicht gleich in Richtung Berlin, aber sowas halt wieder sich positionieren.
Ohne dass ich das jetzt gleich kleinreden möchte, ist ambitioniert, weil ich würde fast tippen, dass Hamburg dieses Jahr in diesem World Athletics Ranking sogar vor Berlin liegen könnte.
Kann sein.
Berlin hat natürlich mit dem Wetter nicht so viel Glück gehabt. Klar, Topzeit vorne, Sebastian Zabe und so weiter, aber ja, Hamburg war ja letztes Jahr, glaube ich, schon 6. Platz. Ich glaube, den werden sie dieses Jahr verteidigen können.
Das kann sehr gut sein.
Weltweit.
Aber es war jetzt ja erstmal Streckenrekord und so weiter, ja. Was soll ich sagen? Ja, es war für mich jetzt natürlich dann gleich wieder ein totales Überrepräsentiert sein von kenianischen Athletinnen und Athleten. Das ist aber leider dann der Move da gewesen. Ist sicher auch nicht so einfach, ja, bei der Konkurrenz, die ja auch in Richtung, wir haben da schon off-records drüber gesprochen, in Richtung Valencia entsteht, die Deutschen überhaupt dahin zu bekommen. Aus deutscher Sicht war natürlich herausragend die Halbmarathonzeit von Esther Pfeiffer, ne, zusammen mit Hendrik ja gelaufen. Also Hendrik hat dann Tempo gemacht für Esther, aber das war natürlich auch schon eine sehr ambitionierte Zeit, ja. Drittbeste je gelaufene, das ist schon mal ein richtiges Wort, ja, nur Milad Kejeta und Konstanze Klusreifen, also Coco waren schneller. Das ist schon ein Brett, ne? Also da freue ich mich schon auf ihren Umstieg auf Marathon, ja, soll ja zum nächsten Jahr dann passieren. Da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, weil sie jetzt ja ein ganz anderes Leistungsniveau hat. Sie hat ja einmal schon in Köln, glaube ich, ne, Marathon gelaufen, aber da hat sie bei weitem noch nicht das Leistungsniveau, was sie jetzt über Halbmarathon hat. Also da passiert schon was, ne. Und es war windig am Sonntag, ne. Das war vielleicht an den Bildern nicht so zu sehen, aber es war richtig windig. Sehr konstanter Wind aus Westen. Das ist jetzt nicht so störend in Köln, weil relativ viel halt auch so in Häuserzeilen gelaufen wird. Aber da ist sicher noch mal was liegen geblieben. Also da passiert wieder was. Und jetzt am Wochenende ist ja München-Marathon. Ne? Da ist ja jetzt auch neu entstanden. Da bin ich sehr gespannt, wie dann die Rückmeldungen sind, nachdem es ja doch ein sehr langer, zäher, auch nerviger Prozess war, um da wieder hinzukommen. Ne?
Ja. Ja, also da bin ich immer so jemand, der versucht, neuen Veranstaltern, glaube ich, so ein bisschen, also Die müssen das erstmal, den muss man, glaube ich, ein bisschen Gelegenheit vielleicht auch geben. Es sind jetzt ja keine unerfahrenen Macher, die jetzt hinter München-Marathon stehen, aber alleine der Prozess, das jetzt ausrichten zu dürfen, der war ja schwierig und auch mit juristischen Auseinandersetzungen verbunden. Insofern, ich bin aber auch sehr gespannt, ob das eben für München als Stadt, die ja, glaube ich, wahnsinnig viel bietet, vielleicht auch neue läuferische Impulse sein können. Und glaube aber auch, dass man da vielleicht einfach 2-3 Jahre ins Land ziehen lassen muss. Alleine aus Marketing-Sicht war es, glaube ich, schwierig, dass du 3 Monate vor Ausrichtung erstmal von Gerichtsseite den Bescheid bekommst, ja, du darfst das jetzt machen. Das ist jetzt hier nicht ganz so viel Vorlauf. Also bin ich aber sehr gespannt und würde mich sehr freuen, wenn das in München eine feste Größe zukünftig wird im Laufkalender.
Ja, Nina Völkel startet da, bin ich auch sehr gespannt. Die hat ja auch eigentlich ein sehr, sehr cooles Frühjahr gehabt und einen sehr coolen Sommer gehabt. Und Christina Händel auch. Also das ist schon wirklich gutes Niveau da bei den Frauen mindestens. Ich glaube auch Laura Hottenrott läuft Halbmarathon. Also da schauen wir nochmal nächste Woche ein bisschen drauf, ist ja klar. Ich muss jetzt zum Zahnarzt, weil mir ja wieder der Schneidezahn rausgefallen war vor 2,5 Wochen während der WM. Haha, lustig. Ne, war gar nicht lustig. Jetzt kriege ich gleich hoffentlich einen neuen. Ich sehe immer noch aus wie ein Pirat. Aber zum Glück, Philipp, haben wir ja ein sehr, sehr geiles Gespräch schon mit unserem Gast aufgezeichnet.
Ah, ja, ja. Wir haben einen alten Bekannten mal wieder bei uns zu Gast, worüber wir uns sehr freuen, nämlich Florian Neuschwander. Und der ist ja nach wie vor so umtriebig, wie man ihn kennt, in Sachen Eigenkreation von großartigen Herausforderungen, beispielsweise dieses Jahr eben auch mit der Bodensee-Umrundung, der Fastest Known Time, die er dort auch gelaufen ist. Wir sprechen über sein Training, über Wertschätzung von Herausforderungen, über die Art und Weise, wie er sich auf Dinge vorbereitet, was er zukünftig noch vorhat und vieles mehr. Und war wieder ein sehr, sehr cooles Gespräch mit Flo. Freuen wir uns drauf und holen ihn jetzt dazu.
Ja, Flo, erstmal herzlich willkommen bei uns. Gut, dass es mal wieder sehr kurzfristig geklappt hat. Vor allem, dass es endlich mal wieder bei uns mit dir zusammengeklappt hat. Es war ja ein sehr aufregender Sommer mit Leichtathletik, WM und natürlich jetzt schon den ersten Marathons und so weiter. Wie stark triggert dich eigentlich noch so eine Leichtathletik WM? Macht das noch was mit dir? Verfolgst du die überhaupt noch? Gut, die war jetzt natürlich auch nicht so richtig durch Japan, nicht so richtig in unserem Zeitfenster.
Ja, servus erstmal, genau. Nee, natürlich verfolge ich sowas. Also ich verfolge alles, was in der Leichtathletik passiert und was im Laufbereich passiert und natürlich phänomenal mit den Ergebnissen, also sowieso Amanal Petros, das war sensationell, wie ich morgens hier ins Handy reingeguckt habe, sehe ich den Endspurt, dann dachte ich schon, oh Gott, das wird nur Silber, ich habe es schon gesehen, ich habe es leider schon geahnt, aber okay. trotzdem ein krasses Rennen, also mega Respekt, das war, finde ich schon noch immer sehr, sehr spannend alles.
Hast du dann noch so eine Sehnsucht mal wieder auf so richtig Leichtathletik und Bahn oder sowas? Weil manchmal hast du ja so Anwandlungen, dass du denkst, okay, ich muss jetzt noch mal irgendwie 500 Meter auf der Bahn laufen oder so.
Ja, auf jeden Fall. Also das inspiriert mich auch noch, da vielleicht noch mal das eine oder andere Mal die Spikes zu schnüren oder so. Aber na gut, im Alter wird man halt nicht unbedingt schneller. Das ist halt auch leider so. Ja. Aber ich gebe mir noch große Mühe, sagen wir mal, um noch schnell zu rennen. Bikes würde ich jetzt nicht mehr anziehen. Das ist, glaube ich, nicht so gut insgesamt, aber so auf der Straße habe ich noch was vor.
Ja, das klingt sehr gut.
Ich glaube, das ist ja so ein bisschen vielleicht auch ein Geheimnis im, das darf ich schon sagen, weil ich bin ja ähnlich alt, in fortschreitendem Alter, um da leistungstechnisch den Verfall nicht zu weit fortschreiten zu lassen, ist, glaube ich, ein komplexes Training schon sinnvoll. Ich meine, du bist, glaube ich, schon inzwischen vor allem dafür bekannt, Flo, dass du natürlich krasse Ausdauer-Challenges jedes Jahr aufs Neue dir ausdenkst und umsetzt, kommen wir natürlich später noch drauf auf so Themen wie Bodenseeumrundung. Aber ich glaube, ein Aspekt, der dich da auch für befähigt, ist natürlich, dass du trotzdem noch relativ vielseitig trainierst oder zumindest ein Bewusstsein hast, dass vielseitiges Training natürlich hilft, diese Schnelligkeit, die du vielleicht früher auch schon hattest, von Beginnen auf Bahn, Cross und so weiter, dass man das so ein bisschen konserviert. Ne? Wenn man das natürlich irgendwie überhaupt gar nicht mehr toucht, sondern nur noch lang, viele Kilometer, dann geht sowas ja relativ schnell, glaube ich, so ein bisschen verloren. Wie strukturierst du dein Training? Ich glaube, man hat oft den Eindruck von außen, das ist nur Bauchgefühl. Helf uns mal, ist es so oder hast du da schon so ein bisschen eine Struktur irgendwo drin?
Ja, Struktur schon, aber ich habe jetzt keinen fixen Trainingsplan. Aber jetzt zum Beispiel letzten Winter wusste ich, ich will im Februar in Bad Füssing einen Halbmarathon rennen. Also habe ich natürlich schon 12 Wochen darauf hintrainiert
Oh, krass, ja.
und auch sehr gut trainiert und natürlich auch Intervalle trainiert in Halbmarathon Pace oder in 10 Kilometer Pace und so weiter. Zweimal die Woche halt schon ordentlich Tempo gemacht, hauptsächlich im Laufband, wie es bekannt ist, was ich gerne im Winter mache, weil es auch Sinn macht. Und ja, dann hatte ich vorher natürlich auch Laktattest gemacht, um die Werte zu bestimmen und danach schon trainiert, aber ich mache es auch schon viel noch trotzdem aus dem Bauchgefühl, aber so ein bisschen Struktur ist schon drin, auch wenn es nicht so aussieht von außen vielleicht, aber ich weiß ja, was man laufen muss für einen schnellen Halbmarathon zu rennen, was man dann im Training so an Intervallen machen muss und ja, das hat dann dieses Jahr ja gut funktioniert und bin ich noch meine 15 Jahre alte Bestzeit dann noch geknackt mit erste
Das
Mal
ist krass. Das ist wirklich krass.
erste Mal unter 66, eine Sekunde drunter, 65,
Das ist stark, ey.
und da, das war auch so mein persönliches Highlight für dieses Jahr auf jeden Fall. Also mein persönlicher Halbmarathon-Rekord noch zu brechen, so.
Also das ist ja genau so ein Punkt, ja, weil normalerweise würde man ja denken, sorry, Halbmarathon läuft Flo doch zum Frühstück. Ja, aber darum ging es ja nicht. Es ging ja darum, ne, da kommt es, ne, der alte Mann gegen die Uhr, ne? Ja,
Genau,
also
genau.
diesen Rekord nochmal anzugreifen. Und dann geht das tatsächlich unter. Wahrscheinlich wegen der Instagram-Realität, die ja anders aussieht als das tägliche Training, weil das oft vielleicht ein bisschen zu langweilig ist, dass du dann halt komplett fokussiert auf einen Halbmarathon das Ding ja zuspitzt. Weil ich habe jetzt gedacht, okay, ich hatte mir vorgenommen, diesen Bodensee-Umrundungslauf. Also habe ich im Winter schon entsprechend dann, und dann sagst du, nee, der Halbmarathon in Bad Füssing. Und habe ich auch schon kurz gestockt, habe ich gedacht, okay, Halbmarathon, selbst in einem sehr ordentlichen Tempo für uns Normalfußgänger, machst du ja schon einfach aus deinem normalen Training heraus, ja. Aber dann diese Zuspitzung 12 Wochen, das war ja schon dann nochmal so ein richtiges Projekt von dir, ne? Liebes Tagebuch, ich will nochmal ein richtiges Projekt.
Ja, also wie gesagt, so Bestzeit ist halt immer cool. Jeder freut sich, wenn er irgendwie noch Bestzeit rennt und das war so mein persönliches Highlight und eigentlich hatte ich auch noch mehr vor. Eigentlich wollte ich halt noch 10 Kilometer und machen und Bestzeit rennen, aber ja gut, so viel auf einmal ist manchmal auch nicht gut. Also ich war ja schon froh, dass das mit dem Halbmarathon überhaupt geklappt hat. Und danach hat mich wieder halt, wie es manchmal so ist, die Grippe erwischt. Eigentlich wollte ich Deutsche Meisterschaft Marathon rennen. Und habe mir da auch schon vorgenommen, in Richtung 2017, 2018 sowas zu rennen, was halt schon für mich nochmal krass wär, gewesen wäre. Aber na gut, wir haben ja noch nächstes Jahr.
Ist Deutsche Meisterschaften Marathon, muss ich jetzt überlegen, wieder in Hannover?
ja, genau, wieder in Hannover,
Mhm.
aber wahrscheinlich starte ich nicht bei der Deutschen Meisterschaft, sondern in Düsseldorf.
Da hast du ja dieses Jahr, glaube ich, meine ich, auch den Halbmarathon gewonnen. Also im Rahmen des Düsseldorf-Marathons gab es ja auch einen Halbmarathon.
Genau.
Den hast du dann ja auch quasi gewinnen können. Das heißt, du bist so grundlegend mal mit den Örtlichkeiten und Streckenbeschaffenheiten da schon vertraut sozusagen.
Ja, genau. Also es war auch ganz gut eigentlich, da noch eine 67 gelaufen im Halbmarathon in Düsseldorf und da konnte ich gewinnen vor den Pfeifers. Und ja, das war halt auch ganz cool auf jeden Fall.
Aber in Düsseldorf ist mit Brücke rauf runter, ne? Also das ist jetzt nicht so flach wie Hannover. Also jetzt war jetzt in Richtung Bestzeiten knacken gedacht.
Ja, gut, die Marathonstrecke weiß ich gar nicht genau. Der Halbmarathon ist teilweise die Marathonstrecke. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, aber im Halbmarathon war schon relativ flach. Was halt schwierig war, waren schon viele Gleise, also so
Ja,
S-Bahn-Ski oder
Oh ja, auch
was
übel,
das
ne?
war. Also da hat die Esther dann auch irgendwie bisschen mit gekämpft mit den Eisenbahnskien. Da waren sehr viele Überquerungen, aber Brücken war, glaube ich, nur eine oder so. Jetzt im Halbmarathon. Das war jetzt
Ja.
nicht so wild, nicht so wild.
Ich kann mich erinnern, das erste Mal, dass Hendrik da wahrscheinlich gelaufen ist, da ist er, glaube
Sein Debüt
ich,
damals, glaube ich, sogar.
ja, genau. Und das war richtig gut. Damals ja noch ohne Schlappen, also ohne Carbon-Schlappen und so weiter. Aber da hat er auch sowas gesagt, dass man sich sehr konzentrieren musste wegen dieser wechselnden Bodenbeläge. Und ich glaube,
Genau.
es ist so Richtung Ende auch, wo man eben mehrfach die Gleise kreuzt und dann wirklich aufmerksam sein muss. Ne? Gerade da eigentlich, wo man den Kopf ja schon nicht mehr so ganz frisch hat. Ne?
Na gut, in Berlin gibt es ja auch Schienen teilweise, ja, wo man ein bisschen guckt. Aber in Düsseldorf gab es ein bisschen mehr vor, ich weiß es aber nicht mehr. Aber ja, geht auch so.
Das heißt, ich höre hier aber raus, so einen Altersklassen-DM-Titel, der reizt dich gar nicht quasi. Weil ich glaube, ich muss gestehen, ich kenne mich jetzt in den Bestenlisten, du musst jetzt ja M40 sein, kenne ich mich jetzt nicht so aus.
Ich werde M45.
Boah, das wäre perfekt, der Wechsel. Also ich meine, da und dann mit einer 65, 57 da reinzugehen, da ist ja quasi, ich würde es mal tippen, da wird nicht viel Konkurrenz für dich vorhanden sein.
Ich schaue es nach.
Also in meiner Arkadien bin ich dieses Jahr mit Abstand der Schnellste halt mit der Zeit. Also dieses Jahr bin ich
gewundert.
M40 bin ich ja dieses Jahr noch, also bin ich mit Abstand der Schnellste. Nächster ist mit 68 oder sowas, glaube ich.
Das ist ja eine Welt.
Ich weiß es aber nicht ganz genau, also ich guckte mir das auch nicht alles an.
Ja.
Aber natürlich habe ich mal die deutschen Rekorde in der M45 mal angeguckt, nächstes Jahr.
Ja, jetzt bin ich gespannt.
Ich meine, ganz ehrlich, ich fühle mich eigentlich noch zu jung für so einen Quatsch, aber irgendwie so kleine Ziele muss man ja irgendwie haben. Und
die kann man ja mitnehmen, die kann man ja eigentlich passiv mitnehmen. Genau, ne? Weil einfach, genau, wenn du eine geile Performance bringst, nimmst du das natürlich gerne mit. So.
Genau, so ist es ja. Dann will man natürlich einen guten Marathon rennen, vielleicht auch ganz vorne mitnehmen, overall auch vorne mitrennen. Und wenn dann halt noch so ein deutscher Rekord bei rausspringt, ist natürlich noch ein bisschen besser.
Würde man sich nicht beschweren, glaube ich. Ne? Also.
Naja, also ich will, also genau so ist es eigentlich, will ich immer noch versuchen, vielleicht die 2:20 zu unterbieten im Marathon. Mhm. Das habe ich halt noch nie geschafft. Und das wäre auch automatisch dann halt deutscher Rekord in der M45. Ja, der liegt bei 2:21:00.
Und wahrscheinlich auch schon ein paar Jahre alt.
Ja, die sind schon etwas älter. Und Halbmarathon ist schon noch ambitioniert. Der ist auch noch 66:30, der Rekord.
Das hätte ich gar nicht gedacht. Wow.
Also wenn ich die Bad Füssinger Zeit von dieses Jahr nächstes Jahr bringe, dann wäre es auf jeden Fall deutscher Rekord. Aber
da muss man erstmal 65, also eine 65 vorne stehend, wäre das natürlich schon auf jeden Fall ein Brett, was, glaube ich, jetzt erstmal längere Zeit untouched bleiben würde.
Ja gut, da war ich dieses Jahr, ich glaube, da wäre ich auch Dritter jetzt dieses Jahr in der Overall-Bestenliste. Also Arne Gabius hält den Rekord in der M40 noch mit 64 hoch, 50 oder so, also Minute knapp schneller. Und Zweiter war ich schon knapp dran. Der war irgendwie, ich glaube, das war sogar Steffni. Herbert Steffni mit 65:38 oder so. Also
das war nicht weit weg.
Nee, war nicht weit weg. Also ja, ich versuche halt so gutes Wintertraining zu machen wie letzten Winter, weil da war ich echt dann im Frühjahr topfit. Und wenn das klappt, ja, man muss halt immer gesund bleiben, das ist immer das A und O. Aber wenn ich so gut über den Winter komme wie letzten Winter, dann könnte es vielleicht nochmal hinhauen. Mal gucken.
Da also muss jetzt, ich natürlich sagen, aus Sicht von jemandem, der, also gut, meine Tochter, die wird jetzt dann 3 im November. Ich glaube, eure Kinder, ein Kind, zwei Kinder, weiß ich gar nicht, die sind auf jeden Fall schon älter.
Ja.
Aber anyway, es ist natürlich so, Winter, finde ich, ist, also jetzt aus meiner
Schlimmste Erfahrung,
ja. Ich wollte gerade sagen.
Schlimmste.
Du bereitest dich natürlich im Winter gerade auf diese Frühjahrshighlights vor. Und das ist ja einfach zentraler Bestandteil einer Vorbereitung, die Monate jetzt ab Dezember spätestens, würde ich mal sagen, sind natürlich wahnsinnig wichtig, dass man da gut durchkommt, wenn du im April irgendwie, oder Bad Füssing ist ja im Februar schon, dann musst du eigentlich im November schon richtig drin sein. Die sind natürlich von zentraler Bedeutung. Da sag ich mal so, ich bin jetzt gerade nicht undankbar, dass ich jetzt keine großen leistungssportlichen Ambitionen habe, weil es ist sehr schwer, diese kompletten Epidemien hier immer zu dodgen. Ich weiß nicht, wie du das machst. Hast du da irgendwie Geheimtipps?
Nee, also wie gesagt, letzten Winter war super, da habe ich super durchtrainiert. Das war aber auch der erste Winter, wo ich mal nicht krank war.
Okay, krass.
Deshalb hat das ja auch so gut funktioniert mit der Halbmarathon-Bestzeit, weil ich einfach mal durchtrainieren konnte, 12 Wochen. Aber die Winter davor war ich immer mal ein-, zweimal krank für eine Woche, zwei. Und ja gut, da kann man halt keine krasse Form aufbauen. Da kann man natürlich schon irgendwie gut laufen, weil ich halt die Grundlage habe oder so, aber in Richtung Bestzeit wird dann halt verdammt schwer, wenn man halt ständig irgendwie sowas hat. Das wirft einen halt immer zurück. Und ja, diesen Winter hat halt mal alles geklappt. Toi, toi, toi. Und ich hoffe nochmal auf so einen Winter. Meine Tochter ist jetzt 8 Jahre alt. Da passiert zum Glück nicht mehr so viel, wie wenn die von 0 bis 3 oder so ist. Natürlich Kita und sowas ist halt krass. Da bringen die alles mit. Ja, ist halt so ein bisschen Glücksspiel, gehört halt dazu. Und ich hoffe, dass den Winter nochmal so gut wird.
Ja, ihr jungen Hüpfer, ne? Ihr habt noch Probleme, sage ich euch. Aber hör mal, weil wir eben dabei waren, ich mache das ja wahnsinnig gerne, so ein bisschen in diesen Bestenlisten stöbern, ja.
Ja,
ich aber auch. Tatsächlich, die Altersklassenbestenlisten habe ich länger jetzt nicht angeguckt. Ich glaube, zuletzt habe ich die angeguckt, zusammen mit Frank Busemann, irgendwie rund um die Leichtathletik-WM, weil der ja auch so ein positiv verrückter, also richtig verrückt, positiv, positiv verrückter ist, ja. Der ist gerade auch übrigens Halbmarathon-Bestleistung gelaufen, 1,38, nachdem er in Tokio war, ja, wo er natürlich auch ein bisschen krasse Arbeitszeiten hatte, aber da ja auch bei brutaler Hitze rumgelaufen ist.
Mhm. Ja, krass.
Ja, das muss er, also für einen Zehnkämpfer ist das gar nicht so schlecht, ne, muss man sagen.
Auf jeden Fall.
Und jetzt habe ich noch mal eben ein bisschen geguckt, weil mich das halt immer interessiert mit diesen Masters-Bestleistungen, ja, ob man die Namen noch kennt, ja, wer dann da so aufploppt. Also jetzt gucken wir mal eben bei dir, Flo, ne? Also M45, das sind natürlich auch schon ein paar Namen. Ne? Also diese ganzen Bestleistungen bis zum Marathon werden schon durchaus geprägt von Günther Mielke. Sagt euch das noch was? Das ist einer der prägenden Figuren hier aus der Zeit, als der Marathon in Frankfurt noch Höchstmarathon hieß. Mhm. Vom OSC Höchst. Der ist Jahrgang 42, also schon ganz klein bisschen älter. Ich hoffe, dass er noch lebt. Jedenfalls ist der sowohl über 5 und 10.000 auf der Bahn Rekordhalter, 14,35, Freunde der Milchstraße, 30,22, das ist ja richtig schnell. Dann aber eben auch Marathon, die 2,21, Flo, die du genannt hast, die sind auch von
Günther. Ja, die hole ich mir.
Günther, falls du aus irgendeinem Grunde das hier hörst, bitte melde dich. Ja, die Challenge ist ausgeworfen. Der Halbmarathon, hast du auch zitiert, 1,06.
Hopfner.
34, genau. Johann Hopfner, das sagt mir nichts.
Ja, der ist Legende so in Bayern.
Ist der nicht irgendwie aus Bayern?
Salzbachtal, genau. Richtig, ja. Ihr kennt euch aus, sehr gut.
Der Name sagt mir was. Den gab es noch, also ich hoffe, der lebt immer noch, aber den gab es schon, als ich damals von nach dem Abi aus Bavü nach Bayern gewechselt bin, war der Name hier. Ich sag jetzt mal bekannt, weil er irgendwie so lange schon sehr auf einem sehr krassen Niveau unterwegs war.
Ja.
Für wen ist der gestartet? Ich dachte,
ich weiß gar nicht, für
TE Salzbachtal.
Salzachtal,
nicht Salzbach.
Sagt mir nichts. Salzachtal. Nee, es war krass, ich kann mich erinnern, wie ich noch echt Jugendmeisterschaft gelaufen bin.
Genau.
So deutsche Meisterschaftsstraße, so 15 Kilometer und sowas.
Ja,
oder
ja.
7,5 Kilometer. Dann waren irgendwie Senioren immer vorher oder danach oder so. Und der ist da halt weit vorne weggestiefelt, irgendwie in Halbmarathon halt noch in 65, 66 Minuten. Mhm. Da dachte ich mir so, krass, wie ist denn der drauf? So Riesenabstand zum Zweiten oder so. Also war schon immer ganz krass.
Und die 100-Kilometer-Beste hast du dir wahrscheinlich auch schon angeguckt, ne? André Collet von der Aachener TG, der ist noch ganz
ist so gut.
Alt. Ja, die ist gut, 6,44, also 6 Stunden 44.
Ja, knapp über dem Viererschnitt.
Ich habe natürlich hier nochmal nachgeschaut. Hans Hopfner, der war natürlich lange Zeit
Johann.
Mitglied.
Johann.
Richtig, Johann, in Bayern gerne verkürzt Hans.
Ah, so.
Hans Hopfner war lange Zeit Mitglied beim LLC Marathon Regensburg. Deswegen mit dem Wechsel nach Regensburg offensichtlich kommt man da nicht vorbei, weil der da schon eine ganze Ära geprägt hat sozusagen.
Aber ich möchte auch nochmal, weil ich gucke natürlich auch bei meiner früheren Disziplin dann immer sehr gerne rein und da ein fettes Shoutout an Jan Schinzilords, den musst du, Philipp, auch noch kennen.
Klar, ja.
Ja, der hat den Rekord in der
Quelle Fürth oder so gestartet?
M45, der ist, glaube ich, eher für schwäbische Vereine gestartet früher. 14,26 ist der noch gelaufen. Der ist allerdings einer der Weltbesten in seiner Altersklasse über die Hürden. Also der ist doch sehr lange auch deutsche Meisterschaften mitgelaufen, über die hohen Hürden. Die etwas älteren Herren dürfen ja dann wieder über die 99er Hürden laufen. LG Forchheim steht hier noch drin. Von 2023 ist er gleich zweimal gelaufen. Einmal in Bamberg und einmal in Mönchengladbach. Jan, ne? Chapeau, ich verfolge das schon seit Jahren, weil der auch bei Altersklassen-Weltmeisterschaften noch unterwegs ist und da wirklich outstanding ist. Ja, das macht schon Spaß, ne? So hin und wieder mal reinzugucken. Komm, aus Neugierde schaue ich auch noch mal eben bei den Frauen rein. Weil so dieses, es wird übrigens auch noch, also das so als kleine Idee, in der M90 wird auch noch 10.000 Meter auf der Bahn gelaufen.
Ui.
Was? Ja. Ihr könnt euch noch ein bisschen senkrecht halten, bitte.
Das ist ja aber schon krass, ey.
Also auf Halbmarathon 303 von Albert Olbrechts vom Ettlinger SV 2005 aufgestellt.
Okay.
Das ist schon mal nicht so schlecht, ne? M90, habt ihr gehört,
ne? M90.
Ja.
Ja.
Das hält aber jung wahrscheinlich.
Ja, das hält auf jeden Fall jung. Wir hatten gestern eine Geschichte von hier beim HR von einem Handballtrainer, der ist 82, der trainiert in der Bezirksoberliga, also das ist relativ hoch noch. Der ist aber, also zumindest in der Coaching-Ansprache, ist er auf jeden Fall fitter als die meisten anderen da um ihn rum gewesen. Ah, Sandra Morchner, die hier auch schon bei uns war, ist in der M50 die Rekordhalterin über 5, 10 und 10 Kilometer auf der Straße. Also ne, Marathon, auch Sandra Morchner, 2,39. Das ist die M50 schon. F50, 2,39. Junge, Sandra.
Das ist krass.
Ja, aber die hat tatsächlich auch die Rekorde in den Altersklassen darunter. Ne? Also nochmal, Laufteam Kassel, ne? Da geht's noch ab. Ja, das ist ja, also ihr könnt euch dann ja doch noch nicht so von, also ich meine, ne, Lukas Talking, ich habe ja auch noch hin und wieder eine Startnummer von diesem leistungssportlichen Denken und Zuspitzen noch nicht so ganz befreien. Ne? Also wenn du ganz frei bist, habe ich mal gehört oder gelesen, dann kannst du gut mit dir alleine sein und keine Uhr dabei haben.
Ja, nee, also ohne Uhr, das geht nicht. Das
wird nicht
gehen, glaube ich.
Allein, weil ich schon meinen Schlaf tracke und so, geht ja
richtig.
Gar nicht ohne.
Ja. Ja, das ist ja das andere. Ne? Also die Selbstoptimierung hat dich auch gekascht, ja?
Ja, schon. Also natürlich irgendwie versucht ja schon irgendwie fit zu bleiben, dass man ja noch lange gutes Leben hat und so.
Ja, klar, ja. Sag mal, wegen Regeneration und nicht krank werden und so, sonst noch irgendwelche Sachen, weil ich tatsächlich jetzt gerade mir selber einen kleinen Versuch auferlegt habe. Ich mache das wahnsinnig ungerne. Ich gehe nicht gern in die Sauna.
Ja.
Habe aber tatsächlich jetzt gerade wieder so eine Studie gelesen und jetzt hab ich das mal ausprobiert. Kann auch nicht sagen, ob es Ergebnisse hat, aber ich wollte es jetzt wenigstens mal ausprobieren. Also nach dem Training, nach einem eher intensiven Training in die Sauna über 3 Wochen, hat in einer Studienkonstellation die Leistung der Probanden bis zur Erschöpfung um bis zu 30% gesteigert. So, jetzt habe ich euch natürlich wieder was hingeworfen. Ne? Bis zu 30%, Leute. Jetzt rennt ihr alle in die Sauna, ich sehe euch schon.
Genau, ja, Sauna ist auf jeden Fall besser als Eisbaden, weil Eisbaden hasse ich.
Ja,
das ist ja auch gar nicht meins. Ich bin total bei Flo. Sauna, yes, sehr gerne sogar. Eisbad, also fühle ich null. Also gar nicht mein Ding.
Also Eisbad als was, als Abhärtung oder was so.
Ja, die
Wim Hof Eisbäder.
Es war ja schon mal sehr en vogue, nach harten Einheiten direkt irgendwie ein Eisbad zu machen. Und ich kenne noch die Zeit in Regensburg so Mitte 20, wo du dann quasi auf dem Rückweg vom Stadion erstmal noch bei der Tanke vorbeigefahren bist, um dir so einen Sack Crushed Eis mit nach Hause zu nehmen. Dann hast du erstmal kaltes Wasser reingemacht.
Also hast du falsch verstanden,
für die Drinks war das. Und dann 10 Minuten dich da reingehockt, bis komplett alles taub war so.
Oh Gott.
Das muss ich sagen, das ist eine Zeit, die ich jetzt nicht mehr herbeisehne. Und klar, ich meine, das ist ja irgendwie so, du überlistest deinen Körper so. Weißt du, wenn du dir mit dem Hammer aufs Schienbein haust, dann tut das auch erstmal übelst weh und irgendwann lässt der Schmerz nach, so weißt du. Dann kannst du dich auch in so ein Eisding reinhauen. Und dann ist es erst übelst scheiße. Und wenn du rausgehst, natürlich fühlt es sich besser, als wenn du plötzlich draußen bist. So. Und das habe ich dann irgendwie nach ein paar Mal auch für mich nicht mehr eingesehen, muss ich sagen.
Ganz ehrlich,
also das ist nichts
für mich. Also ich gehe da gern mal so bis zur Oberschenkel rein, so dass die ein bisschen kühl werden oder so.
Ja.
Aber so komplett, also oben, da kriege ich ja Herzstillstand, kriege ich da.
Ja. Ich wir saßen dann mit Pulli, weißt du, so wirklich so eine Wollmütze auf, Hoodie und das, dann Pulli hat sich so ein bisschen hochgekrempelt, so crop-mäßig und dann saß du halt in deiner Badehose, in der Badewanne, die halt so bis zum Hüftbereich alles, deine kompletten Beine halt bedeckt hat und da hast du wirklich nichts mehr irgendwann, also am Anfang extrem unangenehm, so 2-3 Minuten, dann merkst du halt nichts mehr, weil alles komplett taub ist. Aber ich weiß jetzt auch nicht, ob das so...
Ja, ihr seid die richtigen
Ausprobiert haben wir alles.
Eistherapie-Liebhaber, das sehe ich schon. Ne?
Nee, also Jacuzzi, Whirlpool und Sauna, das ist...
There you go, das ist auch mein Ding.
Nee, für meine, da muss ja jeder für sich selbst wissen, ne? Wenn einem Eisbad gut tut, dann okay, ne? Aber bei mir, für meine Muskulatur kommt nur Wärme in Frage. Also Wärme ist für mich top. Ich war mal im Trainingslager in Mallorca. Da bin ich jedes Mal nach jedem Dauerlauf schön in Jacuzzi, Whirlpool rein. Und das hat mich super relaxed. Da war ich fit fürs nächste Training. Keine Ahnung.
Ja. Also tatsächlich, auch da mal kurz einen Blick auf die Studienlage. Erstens, Kaltwasserimmersion, ne, so heißt das ja im Fachjargon, auf keinen Fall bei Ausdauereinheiten. Mhm. Weil was wollt ihr bei Ausdauereinheiten? Ihr wollt ja eure Mitochondrien, das ist mit dem Sprechen ist noch nicht so einfach. Wir nehmen schon wieder am frühen Morgen auf.
Hier, warum auch ist noch kurz vor Sonnenaufgang, wenn wir uns gefühlt.
Genau. Also bei die Mitochondrien jedenfalls, Produktion wird durch Kälte unterdrückt und geblockt. Also auf keinen Fall Ausdauereinheiten, ne, wie auch immer geartet, und dann Kaltwasser. Das bringt gar nichts. Ja, was du gesagt hast, Philipp, ist natürlich was anderes. Also wenn du hart, also eher Laktazid arbeitest, dann gehst du ja eher auf die durchblutungsfördernde Situation beim Kaltwasser. Dann ist das okay, aber nicht bei Ausdauereinheiten, weil das ja so habituell bei vielen Leuten gemacht wird, ne? Dass sie sofort in kaltes Wasser. Wenn ihr eine Ausdauereinheit macht im GA1 oder GA2-Bereich, ihr killt damit den Effekt.
Ne? Also ja, ich habe ja einmal den Selbsttest gemacht, keine Ahnung, dachte ich, da kam das so auf mit Eisbaden. Mhm. Dann dachte ich, 35 Kilometer Dauerlauf gemacht, irgendwie 350er Schnitt. Und dann dachte ich mir, geil, Eisbaden, ja, das regeneriert. Badewanne voll, Eiswürfel reingeschmissen ohne Ende. Mich da 5 Minuten reingehockt und quasi so gezittert. Und am nächsten Tag, also normal habe ich nach 35 Kilometer im Viererschnitt, wenn ich fit bin, habe ich keinen Muskelkater, merke ich eigentlich am nächsten Tag fast nichts. Mhm. Und nach diesem Eisbad hatte ich den Muskelkater des Todes. Da hat sich irgendwie anscheinend alles zusammengezogen oder was. Ja. Und seitdem hasse ich Eisbäder. Also das tat mir überhaupt nicht gut, keine Ahnung.
Mhm. Ja, und tatsächlich ist es halt auch so, dass das ist eigentlich nur sehr wenig, mit einer wissenschaftlich belegten Wirkung, Regenerationsmal. Ich habe das hier schon ein paar Mal erzählt, aber immer wieder gerne, weil es gerade so gut passt. Es gibt nur sehr wenige Dinge, die eine wissenschaftlich belegte regenerative Funktion haben. Ja, dazu gehört heiß baden.
Ja.
Ne? Ihr seid einfach natürliche Regenerationsmonster, ihr beiden, ja. Es gibt aber noch was anderes, ja, das könntest du, Philipp, auch machen. Ja, du machst es aber nicht, weil du dein wunderbares Fahrrad...
Ich baue mir noch eine Sauna nebenan, neben das Laufband. Nee,
weil du das wunderbare Fahrrad immer noch da rumstehen hast bei dir.
Das ist richtig, ja.
Eine Viertelstunde ganz locker pedalieren.
Ist ein krasser Boost noch, weil du den Stoffwechsel aufrecht hältst, oder? Okay.
Das, ne, aber, und du hast ja den Impact weg dann, ne, dadurch, dass du sitzt. Ne?
Ja, okay, krass.
Ja, also das sind auf jeden Fall die beiden Regenerationsmaßnahmen, die eine klare Evidenz haben. Alles andere hat nur eine gefühlte Evidenz, die ja auch in Ordnung sein kann. Ne? Also Foam-Rollen und so weiter und so weiter, das kann ja auch alles sich gut anfühlen, Flo, weil du es gesagt hast. Ne?
Ja.
Wenn du meinst, okay, das tut mir gut, dann mach das. Ne? Das ist ja alles in Ordnung. Ne? Nur die Physiologie nicht ganz außen vor lassen. Aber ansonsten, wenn man auf die Effektivität schaut, dann ist es heiß baden und ganz locker
rein. Nee, was ich gern mache, ich mache halt gern eine Sache, also keine Ahnung, dann mache ich mal Sauna oder ab und zu gehe ich dann auch mal nach dem Dauerlauf, wenn es irgendwann mal in den Bach rein, da sieht man Videos, wo ich mal im Bach bin oder so, das teste ich dann schon mal gern aus oder hier bisschen Foam Roller oder sowas. Aber dann mache ich halt immer nur das eine, um zu sehen, okay, wirkt das jetzt? Gibt's ja 1000 Regenerationsmaßnahmen. Mhm. Und dann gibt's Leute, die machen halt alles, aber am Ende weiß man gar nicht, was hat jetzt eigentlich was gebracht.
Mhm, genau.
Da musst du immer das machen. Dann machen die hier Foamroller, Reboots, dann noch Eisbad und dann noch das und das und das. Ja, dann bist du den ganzen Tag nur mit solchen Methoden beschäftigt irgendwie. Keine Ahnung, also...
Ja, dann besser schlafen, ne? Weil das ist ja sowieso das Allerbeste. Ne?
Schlafen ist das Allerbeste.
Ja, genau. Wir reden ja von aktiver Regeneration und Schlafen ist ja sowieso die Nummer eins, outstanding von allem, das ist ja eh klar. Ne?
Genau.
Sag mal, weil du ja im Lovely Incel zu Hause bist und ich da immer einen früheren Eisschnelllauftrainer, der leider schon verstorben ist, liebe Markus, der hatte immer etwas, wo er gesagt hat, wenn ich das einmal die Woche mache, dann bin ich erstens fit und zweitens kann mir nichts mehr was anhaben. Also auch so, ne, erkältungsmäßig. Der ist halt auf den Berg gegangen.
Ja.
Ja, bei euch gibt es ja den einen oder anderen gut zu erklimmenden, aber doch steilen Berg, ne, so rund um Insel. Machst du das auch so? Also ich meine, du läufst ja auch Berge hoch, ne? Das kann man ja betrachten, aber gehst du auch mal einen Berg hoch, um dich da oben hinzusetzen und den Blick schweifen zu lassen? Also auch für einen Schädel mal sowas zu machen?
Selten. Also ich laufe meistens hoch. Da mache ich oben natürlich schon Stopp und guck rum. Also meistens nutze ich so Einheiten einfach als Ausdauereinheit, Grundlage. Also meistens mache ich das auch nicht schnell auf Tempo, weil im Trail-Bereich ja, will ich eh nicht mal so wettkampftechnisch angreifen wahrscheinlich. Nur auf den kürzeren vielleicht, aber ne, das genieße ich schon. Also da mache ich halt Läufe in der Natur ist für mich eher dann Genuss und Grundlage eher.
Ja.
Und geballert wird halt auf dem Laufband im Keller und auf der Straße. aber so Läufe wie gestern bin ich 22 Kilometer mit einem Kumpel hier gelaufen. Das war super entspannt und dann laufen wir halt durch die Natur, vielleicht auch mal einen Gipfel hoch und dann oben stoppe ich die Uhr und setze mich mal auch 5 bis 10 Minuten hin oder so und gucke halt in die Ferne. Genau.
Ja, das ist natürlich schon eine Qualität da, ne? Das muss man schon sagen. Ne?
Ja, das auf jeden Fall. Also, da hat man dann seine Ruhe irgendwie und meistens treffe ich auch hier keinen. Also so viele Leute sind jetzt bei mir nicht unterwegs und das ist halt dann schon ganz geil, wenn man dann ja mal abschalten kann und halt ein bisschen seine Ruhe hat. Und ja, wenn wir jetzt gestern wollte ich eigentlich Tempo machen, dachte ich mir, oh nee, jetzt kein so Bock, dann mache ich heute das Tempo und gestern dann eher locker so ein bisschen am Berg unterwegs gewesen. Und das ist ganz cool, wenn man das so machen kann.
Ja, aber das klingt doch nach der perfekten Kombination, hätte ich mal gesagt, weil für mich, haben wir jetzt ja auch im Podcast ab und an schon hier drüber gesprochen, für mich der größte Benefit sozusagen nach meinem Karriereende in Anführungszeichen war, obwohl ich ja schon zig Jahre hier in Regensburg gelebt habe, dass ich ich laufe ganz anders. Ich kann viele Strecken von früher auch echt nicht mehr sehen, klingt jetzt sehr hart, aber es gibt Runden, es gibt bestimmte Streckenabschnitte, die bist du 100-fach, wahrscheinlich 1000-fach gelaufen früher. Ne? Das kann ich nicht mehr sehen. Das waren perfekte Strecken für bestimmte Aufgaben, sage ich jetzt mal, die der Trainingsplan damals einfach mit sich gebracht hat. Und natürlich hast du dann schon häufig auf eine gewisse Pace immer geschaut. Und Laufen ist für mich heute in großen Teilen tatsächlich einfach nur ein Ausgleich. Das heißt, ich laufe heute wirklich Strecken, die bin ich früher niemals gelaufen. Hatte ich aber auch gar keinen Bock, das zu erkunden, weil klar war, das ist dann es sind Trails im Wald, da läuft nicht schnell, geht gar nicht schnell von der Bodenbeschaffenheit, von der Steigung etc. Das genieße ich heute aber. Also ich sag mal, weil Ralf das vorher angesprochen hatte, ohne Uhr laufen, das geht auch nicht. Ne? Also ich will schon am Ende wissen, was habe ich gemacht, so ungefähr, weißt du, so, was kann ich auf Strava hochladen?
Ich finde es not on Strava, genau.
Und wenn es nur 10 Kilometer sind, aber ich will zumindest wissen, was habe ich jetzt grob gemacht. Aber ich gucke fast nicht mehr auf die Uhr, weil wenn ich laufen gehe und ich sage, das ist das Geile, das finde ich mich total wieder, wenn ich sage, ich will laufen zum Abschalten, zum Genießen, dann laufe ich heute Runden, da ist mir schon klar vorne rein, das wird jetzt nicht, also wenn du einen 4er-Schnitt rennst, dann musst du dir ja übelst ballern. Ja? Also das ist einfach eine Strecke, die gibt das gar nicht her.
Genau.
Oh, was war das? Dienstag oder Montag? Gleich Montag war das. Da läufst du wo lang? Beispiel bei dir, da triffst du morgens, klar, die meisten Menschen, die ernsthafte Jobs haben, nicht wie ich, die arbeiten auch, aber läufst du morgens, bringst die Kleine in die Kita, läufst da los und dann bist du auf einmal plötzlich im Wald und da triffst du keine Menschenseele, aber da triffst du vielleicht mal zwei Rehe, weil die auch nicht damit rechnen, dass um die Uhrzeit da irgendjemand auftaucht und diesen Moment einfach mal kurz stehen zu bleiben und zu beobachten, so, das ist eine ganz neu gewonnene Freiheit für mich, die ich total genieße, also so ein bisschen dieses eher Faktor Erlebnis beim Laufen mit reinzunehmen. Oder auch, natürlich haben wir drüber gesprochen, hier Infinite Trails hatten wir im Austausch, Flo, heute schon drüber gesprochen. So Trail, es war mein erstes Trail-Rennen, in Anführungszeichen. Ich bin ja da nicht angetreten, um irgendwas zu reißen, sondern einfach eine Veranstaltung, die als Trail-Event ausgeschrieben ist und bin 30 Kilometer sehr entspannt gelaufen. Und ich fand das total geil, weil das ist ganz was anderes wie das, was ich über wahrscheinlich 20 Jahre gemacht habe in Stadien und auf Straßenwettkämpfen. Das ist einfach eine komplett neue Erlebniswelt von Laufen für mich so, mit Natur, mit Gemeinschaft, ne, das ist eher so ein bisschen mit den Leuten, wo wir da unterwegs waren, die hast dann immer wieder an den gleichen Stellen getroffen, bei Verpflegungspunkt oder so. Das ist ein cooles Erlebnis, sag ich jetzt mal.
Genau.
Und das ist für mich natürlich eine total große Freiheit. Wenn man das dann so wie du kombiniert mit, ich sag mal, ich mache eine Grundlageneinheit, klar, Incel, natürlich total geil, was da landschaftlich drumherum ist, ich mache eine Grundlageneinheit mit, vielleicht auch mit ein paar Höhenmetern, mit einer geilen Aussicht und ich nehme mir die Zeit, das auch wirklich zu genießen, in Kombination mit, ich habe aber auch Ambitionen und ich setze mir bewusst dann auch herausfordernde Tempoeinheiten auf einem Laufband oder auf einer Straße. Das ist, glaube ich, für mich so Best-Case-Szenario, wie man Fall, so diese komplette Erlebniswelt, aber auch vom Trainingseffekt, das heutzutage gut kombinieren kann, glaube ich.
Ja, auf jeden Fall. Also genauso sehe ich das auch. Also das ist ja nichts anderes als polarisiertes Training. Du läufst halt ganz easy in der Natur. Da gucke ich auch auf keinen Puls und nichts und kein Pace, sondern am Berg, wie du schon sagst, kann man halt keinen Viererschnitt mehr rennen. Und die harten Intervalleinheiten, wenn man halt noch was reißen will, die muss man halt natürlich auch machen. Aber die muss ich sagen, mache ich immer noch sehr gern, vor allem im Laufband und 1000 auch. Ja, für mich ist das immer, macht das immer noch sehr, sehr viel Spaß. Also gerade die Kombination halt von Entspannung locker am Berg irgendwie und mal neue Trails entdecken und sowas, aber dann auf der anderen Seite noch ordentlich Gas geben, das ist für mich perfekt.
Weil wir gerade bei den Trail-Anfängen von Philipp waren, ich bin da noch nicht ganz sicher, ob er da nicht dann doch nochmal in diesen Leistungsbereich abgibt. Was ich zum
wie
ersten
Jan
Mal.
Jan Frodeno zum Beispiel.
Ja, zum Beispiel, ne? aber in dem Zug habe ich natürlich, glaube ich, so intensiv wie noch nie und wahrscheinlich auch, weil es so gut gecovert war, wie ich das noch nicht gesehen habe, die Mountain- und Trail-Weltmeisterschaften da an der spanisch-französischen Grenze sehr intensiv geguckt. Also erstmal wirklich geil umgesetzt, ja. Also großer Sport, muss ich echt sagen. Also wirklich Props da an die Kollegen, machen natürlich jetzt auch die digitalen Optionen mit sehr kleinen Kameras, mit
das wollte ich gerade sagen, das heute komplett andere technische Möglichkeiten, das natürlich geil zu präsentieren, weil ich glaube wahrscheinlich die Events früher, also ohne es zu wissen, aber jetzt einfach mal nur meine persönliche Einschätzung, die waren früher vielleicht ja ähnlich geil, an ähnlich geilen Orten, vielleicht nicht ganz so endgradig professionell organisiert, wie das vielleicht heute auch durch mehr Sponsoren möglich ist, aber am Ende waren die Events ja früher, vielleicht auch vor 10 Jahren schon, eigentlich cool, auch landschaftlich cool, nur niemand hat es gesehen, wenn du nicht dabei warst, ne? Das hat halt niemand mitgekriegt, durch die technischen Möglichkeiten, wie du sagst, Ralf, ne? Du hast dann wegen mir ein E-Mountainbike und vorne eine fest installierte GoPro oder eine Drohne, dann brauchst du kein Heli und kein...
Es war noch ein bisschen anders.
Ja, okay, ich bin gespannt. Es war einfach ein Handy, ein iPhone.
nicht ganz unähnlich tatsächlich. Also die hatten für wirklich die krassesten Strecken, ja, also es gibt ja Uphill, ja, wo man praktisch irgendwie knapp 7 Kilometer nur bergauf. Ja.
Genau, Berglauf, ja.
Das letzte Stück waren 30% Steigung. 30% Steigung. Leute, das ist so steil, da müsst ihr euch mit den Händen nach vorne abstützen, damit ihr nicht runterrutscht.
Ja, wir
hatten
einen Abschnitt bei der Alpenüberquerung, Felix und ich. Und
ja, da komme ich gleich noch zu,
wir sind
mein
Abschnitt
Freund.
Gegangen. Das sag ich, wie es ist.
Ja, da muss man auch gehen. Da läuft ja keiner mehr, außer Kilian Jornet vielleicht. Aber,
ja, da gibt es ja so eine spezielle Technik dann, ne? die Nina, ja, mit der müssen wir auch nochmal sprechen, die ja zweifach Weltmeisterin geworden ist.
Wahnsinn,
die hat
Wahnsinn,
halt Uphill gewonnen und dann nachher den Trail auch noch. Die ist da halt dann mit so einer speziellen Technik hoch. Das sieht von der Seite ein bisschen aus wie, nee, muss man sich angucken. Guckt euch das nochmal an. Wir können das nochmal verlinken hier in den Shownotes, weil da gibt's eine sehr gute YouTube-Aufzeichnung von, die steht noch im Netz. Also man drückt ja praktisch dann seine Knie mit den Händen jeweils runter, ne? Und zwar dauerhaft. Ne? Ja, also man geht
also praktisch, man stützt sich auf den Oberschenkel so ab.
Genau, ne? Man stützt sich auf den Oberschenkeln jeweils ab und unterstützt dann praktisch sehr wie Treppen gehen, wie eine sehr steile Treppe gehen, so ist das dann ungefähr, mit einem relativ weiten Ausfallschritt dann, ne?
Ja.
Aber krass ist. So, und was war da, Philipp? Da sind natürlich die Kameraleute mitgegangen.
Ach, krass.
Ja, also die hatten halt Top-Läufer verpflichtet für unterschiedliche Segmente, also schon beim Uphill, die diese Segmente mitgelaufen sind. Also vorher gab es ja auch so kleinere Serpentinengeschichten, wo es auch schon steil war, aber nicht so krass steil. Ja, das heißt, die hatten bestimmt 4 oder 5 Männer in dem Fall, aber die sind ja auch das Männerrennen mitgegangen, mitgelaufen, ja, die immer Segmente dann halt verfolgt haben und hinter Läufern her. Das war schon richtig cool.
Es sah als Bild schon geil aus.
Also mal jetzt von Drohnen und so abgesehen, die hatten tolles Wetter, das war halt direkt an der Grenze da in Pyrenäen, also super, super, super schön, ja. So, und dann bei dem zweiten WM-Titel von der Nina, da ist sie ja so unfassbar einen Berg runtergelaufen. Ja, also das war schon.
Da geht nur mal, da geht nur Mountainbike, oder?
Da ist dann halt eine Mischung gewesen aus Mountainbike, aber ich meine, Flo, du weißt das ja, was da abgeht und was für eine Geschwindigkeit die da läuft.
Ja, brutal.
Und natürlich bist du ja in den Traversen als Fußgänger, als Läuferin viel schneller, als jetzt ein Mountainbike um die Kurve kommen kann.
Viel schneller, ja? Viel schneller.
Ja, so, und dann sind die mit einem Mountainbike hinterher und das alleine, es tut mir leid, das finde ich schon ziemlich geil, das sah überragend aus und du hast das Gefühl gehabt, ey, die läuft nicht, die fliegt da runter. Mhm. Ja, mit einer Leichtigkeit, ja, sensationell, sensationell.
Muss man die Splits mal auf Strava rausgucken, wenn sie Strava hat, aber das geht dann schon, wenn es gut laufbar ist, wenn der Untergrund nicht zu technisch ist, geht das halt in Richtung 3-0 oder sogar vielleicht sogar drunter der letzte Kilometer, wenn das richtig downhill geht.
Ja, also und dann hast du ja zweimal runter, zweimal rauf gehabt und die Raufpassagen war dann wieder mitgelaufen.
Ja.
Ne? Also das wurde dann halt praktisch das Live-Signal dann übergeben an den nächsten Läufer. Also das war halt jetzt auch von der Idee, wie man so ein Event transportiert, ne? Dass man eben sowohl diese Unmittelbarkeit des Runterlaufens mal sieht und dann mal eine Idee von der Geschwindigkeit kriegt. Weil wenn du ja sonst auf so einen Berg drauf gucken würdest, und dann siehst du da so eine Figur runterlaufen. Das sieht sicher auch cool aus. Die Bilder gibt es natürlich auch. Aber ist natürlich die Geschwindigkeit gar nicht so nachvollziehbar. Aber das Hinterherfahren darunter, unfassbar. Unfassbar. Ja. Und das hatte ich auch gar nicht auf dem Schirm. Das war ein relativ kleiner Ort da an der Grenze zwischen Spanien und Frankreich. Ein riesengroßes Gebäude, eine alte Bahnstation, das jetzt ein Fünf-Sterne-Hotel ist. Unglaublich schön, wer es sich leisten kann von euch, ihr Lieben. Ich nicht, aber ich glaube, es lohnt sich da mal ein Wochenende zu verbringen. Erstens, wunderschöne Gegend, ja, und ein sensationelles Gebäude. Da wurden wohl früher die Schmuggelgüter von den Deutschen durch Frankreich nach Spanien am Ende des Zweiten Weltkrieges verbracht. Ja, also.
Also nächste Podcast Gast Nina.
Ja, das müssen wir umgehen. Übrigens, die arbeitet voll, ne? Also
ich wollte sagen, wenn die Zeit es ermöglicht, dann total, total gerne natürlich. Ich wollte da nochmal einhaken, weil ohne dass wir da jetzt einen großen Schwerpunkt draus machen, weil wir wollen natürlich mit Flo noch über sein Bodenseeprojekt nicht zuletzt auch sprechen, aber was ich halt so sehe, wie diese Berglauf-WM war, ne, also in der Art und Weise, wie man heute das darstellen kann, aufgreifen kann, eine größeren Zielgruppe vermitteln kann, oder nehmen wir Golden Trail Series. Golden Trail Series ist jetzt, glaube ich, im Mainstream laufen, vielleicht noch nicht 100% angekommen, aber das wird teilweise, glaube ich, bei Eurosport 2 live übertragen, auch einfach, weil die technischen Möglichkeiten heute vorhanden sind. Ohne dass du eine fette Kamera à la Marathon auf einem Motorrad, was aber auch da nicht hochfahren könnte, das brauchen wir heute nicht mehr. Heute gibt's die Möglichkeit mit einem, was weiß ich, iPhone Pro Max, mit einer GoPro, mit einer Drohne, extrem geile, auch teilweise 4K-Live-Bilder zu produzieren, an einem Berg in extrem entlegenen Regionen, was natürlich diesen Sport extrem appealing macht. Das ist natürlich extrem geile Bilder, geile Landschaft. Und ich per se als Sportfan, als Lauffan, ich fühle das natürlich, ja. Aber es hat, finde ich, auch so ein bisschen den fahlen Beigeschmack, in Anführungszeichen. Also ich bin erstmal großer Fan, wenn man Menschen für Bewegung animiert. Das ist erstmal, möchte ich nochmal voranstellen, bevor jetzt hier mein Rant kommt. Also das ist erstmal total geil, wenn man Menschen für eine Sportart schafft zu begeistern, die vielleicht vorher keinen Sport gemacht haben oder die sich neue Herausforderungen suchen. Das ist alles erstmal ganz, ganz toll. Aber ich finde, man darf nicht unterschätzen. Und ich finde, auch bei den Infinite Trails haben wir ja so eine Einsteigerrunde noch gemacht, sag ich jetzt mal, mit 30 Kilometern, 2000 Höhenmeter. 2000 Höhenmeter musst du auch erstmal negativ machen. Das ist was, wo du, also das nur für die Leute, die da keine Vorstellung haben. Also wenn ihr aus einer Region von Hamburg kommt, schöne Stadt, dann wird es relativ schwer, sich auf sowas vorzubereiten, sage ich jetzt mal. Und was ich schon so den Eindruck habe, durch diese Bilder, durch Social Media, weil natürlich auch reichweitenstarke Menschen häufiger an solchen Events teilnehmen, es schafft eine Begehrlichkeit, dass man daran teilnehmen möchte. Das ist ja erstmal nichts Verkehrtes. Aber ich habe heute den Eindruck, dass man Menschen viel leichter damit bewegt, sich für irgendwelche krassen Herausforderungen anzumelden, Ultras. Also teilweise aber auch wirklich Ultras, da gehen wir direkt auf so gefühlt 100K, ja? Weißt du, so früher war Marathon das höchste der Gefühle, was man sich in seinem Leben vielleicht mal erträumt hat, in einer normalen Stadt, ja, heute ist es dann 100K irgendwie Traillauf oder so. Und ich finde, das ist nicht nur geil, weil ich glaube, dass manche Menschen komplett überfordert in dem, was sie da machen. Wir wollen jetzt nicht auf die ganz neuesten Trends und die jetzt auch kürzlich erst stattgefunden haben, wo ja auch der maximale Schmerzmittel-Intake am Start war. So, das finde ich jetzt, ich finde es in manchen Dingen nicht das einfach übertrieben, muss ich einfach sagen. Ne? Ich will jetzt gar nicht wieder ewig gestrige klingen, aber was ich sagen will,
aber ist, wie war es denn bei Infinite Trail?
Der Respekt mal, vor
Infinite Distanzen Trail, wie das da war,
geht verloren bei Menschen, glaube ich, ein bisschen. Das ist ein Problem. In Infinite Trails im Großen und Ganzen, glaube ich, waren die, die da waren, aber ich bin natürlich auch nur die 30 gelaufen. Ich kann gar nicht sagen, wie Menschen fit waren auf 45 oder es gab ja auch 65. Ich glaube, die 65er wurde ein bisschen verkürzt wegen des Wetters. Weil wir hatten ja am Tag davor Dauerregen, das heißt, auf den Schneegipfeln lag ja Schnee. Also, und die hatten ja bei der 65 oder ich glaube, ich wären 70 gewesen, glaube ich, 3 Gipfel zu erklimmen, roundabout 2,5 oder ein bisschen drüber. Deswegen wurde die Strecke ein bisschen angepasst. Aber da sind nur 200 Leute gestartet und ich hoffe mal,
nur ist gut.
Ja, die 200, die gestartet sind, hoffe ich mal, waren auch natürlich irgendwie erfahrene Veteranen, die wussten, was sie da machen. Das ist kein Spaß, ja. Das kann schon Spaß sein, aber nur wenn du ein entsprechendes Fitnesslevel da mitbringst, ne? Und bei der 30, sagen wir es mal so, es gab augenscheinlich, ich war natürlich in einem Bereich des Feldes unterwegs, wo ich jetzt von meinem Leistungsvermögen nicht extrem gefordert war. Ich versuche es jetzt immer sehr diplomatisch auszudrücken. Da hast du natürlich auch andere Einblicke bekommen, die ich sonst nicht sehen würde. Und da gab es jetzt Leute, die, glaube ich, übrigens ähnlich wie ich, sowas noch nie gemacht haben, aber auch sich im Vorfeld nicht ganz so viel Gedanken gemacht haben, was sie da so erwartet, sage ich jetzt mal vorsichtig ausgedrückt. Die haben das dann schon geschafft, so irgendwie. Aber die Frage ist ja immer, willst du eine sportliche Herausforderung annehmen oder als vielleicht auch großes Ziel haben, wo du dich vielleicht auch mal ein Jahr drauf vorbereitest und das dann bestmöglich absolvieren, oder willst du Dinge irgendwie absolvieren? Und mit dem irgendwie spielen dann oft häufig halt natürlich Aspekte mit, wie ist das noch gesund? Macht das noch Spaß? Und hast du danach Bock, das vielleicht nochmal zu machen? Und manchmal auch vielleicht durch digitale Medien getrieben, habe ich so den Eindruck, man meint, es gibt Menschen, die meinen, sie müssen immer irgendwas super krass Extremes machen, weil so ein Marathon ist ja gefühlt nichts Besonderes mehr. Das macht ja eh schon jeder. Das ist aber auch eine finde ich, falsche Wahrnehmung. Das ist dann vielleicht eine Wahrnehmung in deiner Bubble oder in einer sehr selektiven Social-Media-Bubble. Ein Marathon ist, glaube ich, immer noch, wenn man wahrscheinlich das statistisch auf die Weltbevölkerung umlegt, machen das gefühlt 2% der Weltbevölkerung einmal in ihrem Leben so ungefähr. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, weißt du, so vor 10, 15 Jahren, da war ein Marathon noch was wertgeschätzt wurde. Das ist heute so ein Ding, das muss man mal so zwischendurch machen und danach aber direkt die Anmeldung für irgendeinen, was auch immer, Ultra und das ist was, wo du dann vielleicht noch deine 3 Likes einkassieren kannst. Das ist so ein bisschen meine Wahrnehmung in der heutigen Laufsportwelt. Ich sehe Flo nicken.
Nee, das ist eigentlich korrekt. Also wie du schon sagst, also früher, Ralf kennt das vielleicht auch noch, ich habe ja, keine Ahnung, früher schon alle Laufmagazine so gelesen. Früher kann ich mich so erinnern, da gab es ja so Experimente, sag ich mal, von Null auf Marathon. Das wurde auch ärztlich begleitet.
Ja.
Und da haben die schon Schiss gehabt, von Null auf Marathon, ist das gesund? Das wurde irgendwie auch echt ärztlich begleitet und irgendwelche 12 Wochen direkt Marathon. Und da gab es schon so Stimmen, so okay, ist das jetzt okay, wenn man das macht oder ist das gesund und so. Ja, was früher null auf Marathon war, ist jetzt null auf 100 Kilometer, so gefühlt, wenn man Social Media so durchklickt. Auf der einen Seite ist halt krass, so Social Media natürlich bringt die Leute so zum Laufen und Bewegung ist halt immer gut, ist immer besser als natürlich auf der Couch zu sitzen oder gar nichts zu machen, auch klar, aber ja, man muss halt auch sehen, gibt trotzdem immer noch viele Neulinge in der Szene, die gerade erst anfangen und die sehen dann halt das irgendwo auf Social Media, dass jeder jetzt irgendein Riesenprojekt macht oder jeder direkt ein Ultra läuft. Und für so Leute, die halt null oder sehr wenig Grundlagen Ausdauer haben und nicht so wie ich zum Beispiel dann halt von klein auf da quasi das langsam aufgebaut haben. Für so Leute ist es natürlich schon gefährlich, da direkt auf die ganz langen Distanzen zu gehen. Ne? Das ist halt schon...
Es fehlt ein bisschen der Respekt, weil die Leute den Respekt ja gar nicht haben können. Weißt du, wie ich meine? Weil wenn du früher irgendwie bis 10 Kilometer rangetastet hast und dann mal einen halben, dann hast du ja ein Feeling ein bisschen, wie das ist. Aber wenn du das alles nicht gemacht hast...
Ich kann mich noch erinnern, halt früher mein einziger Trainer, den ich hatte, auf den ich gehört habe, der hat halt gesagt... lauf erstmal 800 und 1500 auf der Bahn vernünftig, dann kann man über 3.000 und 5.000 Meter nachdenken. So, und dann bin ich bei 5.000 Meter angelangt, da hat er gesagt, ja, 5.000 muss erstmal gute 14, unter 14.30 her, dass du 10.000 auf der Bahn rennen darfst. So war das dann. Und erst wie ich in gute Zehner gerannt bin, hat er gesagt, ja, jetzt kann man mal gucken, vielleicht kann man da mal einen halben auf der Straße laufen. Und erst wie der halbe dann gute Zeit da stand, hat er gesagt, okay, Marathon ist halt immer ganz andere Geschichte. Und da hatte ich schon riesen Respekt vor so einem Marathon irgendwie, weil 42 Kilometer ist jetzt auch nicht so wenig. Und ja, mittlerweile ist es halt echt so, dass irgendwie, ja, der Respekt fehlt so. Keine Ahnung, wenn ich jetzt raus an den Berg gehe, habe ich immer Respekt vor dem Berg und vor der Natur oder so. Dann mute ich mir jetzt auch nicht irgendwas ganz übel Krasses zu. Das überlasse ich dann halt den Alpinisten oder so, aber ich würde nie auf die Idee kommen, jetzt zum Beispiel eine Watzmann-Überschreitung zu machen, weil es einfach für mich viel zu viel ist. Ich gehe dann bis Watzmann-Horeck, da ist für mich Schluss, ich bin nicht schwindelfrei, ich würde das Risiko so nie eingehen, irgendwie so krasse Tour zu machen, ist mir viel zu, dafür ist mein Leben und Gesundheit viel zu wichtig und so, und ich will meine Tochter noch aufwachsen sehen, also es macht für mich gar keinen Sinn. Das wird alles schon so ein bisschen verzerrt, so.
Und jetzt bist du ja sogar noch jemand, der sozusagen, also jetzt überspitzt ausgedrückt, aber der von dieser, also du lebst ja schon noch davon, dass du Partner hast, ne, dass du eine große Reichweite hast, dass du diese Reichweite nutzt, um für dich definierte sportliche Herausforderungen, bestenfalls dann auch erfolgreich, wie beispielsweise die Bodensee-Umrundung FKT zu machen. Das heißt, du wärst ja sogar eigentlich prädestiniert dafür, irgendwelchen kranken Shit die ganze Zeit machen zu wollen, um maximal irgendwie Aufmerksamkeit und Klicks zu farmen, ne? Aber deswegen umso relevanter, finde ich, und auch so gesünder, muss ich sagen, ist ja deine Einstellung zu der ganzen Geschichte so, ja, Herausforderungen, auch Dinge, die du noch nie getan hast, auf der einen Seite ja, aber irgendwie mit einem, ich sag jetzt mal, kalkulierten oder eingeschränkten Risiko und eine vor allem entsprechenden Vorbereitung auf sowas. Das ist ja, glaube ich, der maßgebliche Punkt.
Ja, was auch so ist, man sieht halt in Social Media, man sieht natürlich schon immer Leute, immer gefühlt immer alle hart am Trainieren und immer länger, immer weiter und auch Intervalle und sowas immer schneller. Aber ich glaube, das Hauptding ist, dass die Leute einfach sich dort zu krass beeinflussen lassen. Eigentlich muss man auf sich gucken und ich höre immer in mich rein, so, okay, und wenn jetzt ich würde nie über den Schmerz laufen, also wenn ich irgendwas merke, der Fuß tut weh, dann höre ich auf, stopp, dann laufe ich halt nicht weiter. Ne? Also, oder beim Bodensee-Projekt, natürlich war das am Schluss sehr zäh, also es war jetzt nur muskulär, die Oberschenkel waren halt dicht ab Kilometer 70 schon, was ein bisschen doof war, aber ich wusste direkt vom Körper her, weil ich das schon lang mache, okay, das ist jetzt nur muskulär, da kann ich weiterlaufen, da passiert nichts, da geht nichts kaputt. Und die Oberschenkel ziehen halt, aber das ist jetzt nichts so Dramatisches. Da werde ich nichts kaputt machen, wenn ich weiterlaufe. Aber so die meisten Leute, glaube ich, irgendwie, die können nicht mehr so richtig in sich reinhören und gehen dann auch über Grenzen raus, was halt oftmals nicht so empfehlenswert ist.
Ja, ich glaube, das ist so ein Verlangen, sich wieder zu spüren, ne? Also,
kann sich auch beim harten Zehner spüren, ne?
Ja, aber das ist ja genauso gefährlich, ne? Also vielleicht sogar noch gefährlicher, ja, weil die ganz krassen Geschichten mit Todesfällen und so eher bei kürzeren Läufen, ne? Nicht bei so langen Geschichten. Da muss man schon auch ein bisschen vorsichtig sein. Insgesamt ist ja der Trend zu sagen, okay, als Veranstalter, ich mache meine Promo oder meine erweiterte Promo über Influencer. Ja, das ist ja ein ganz klarer Trend, ja, dass die großen Veranstaltungen, die großen Verbände halt auch sagen, okay, wir brauchen Influencer, ja, die kriegen dann entsprechenden Startplatz und machen entsprechend Influencing auf ihren Kanälen dazu. Was da, Flo, ja auch wegfällt, sind die langweiligen Einheiten. Ne? Ist ja klar, ja, weil die sind halt langweilig. Aber das macht halt, das klickt halt nicht. Ja, eine Grundlageneinheit klickt halt nicht. Warum auch? Ja, das ist halt, vielleicht muss man es mal ausprobieren, ja, weil deine 8 Stunden bei der 100er live auf dem Laufband war jetzt vom Wechsel der Bilder auch nicht so spannend, ne?
Aber es ging trotzdem gut ab.
Also, ja, ja, eben, ne? Es ging natürlich trotzdem gut ab, ja. Deshalb ist das halt immer so eine Falle, in die natürlich auch die Außendarstellung dann reinläuft. Ja, weil man sieht halt nur die krassen Einheiten oder juhu, alles geil, ja, ist halt easy. Man sieht aber den Background nicht. Ja, also wenn jemand wie, ich denke jetzt mal gerade an Marc Tortell, ja, der ist ja ein Läufer, ja, der ist Profi, der macht das als seinen Lebensunterhalt, ja. Wenn der einen Halbmarathon oder einen Marathon läuft, dann ist es natürlich was vollkommen anderes, als wenn jemand, der vielleicht das erste Mal einen Marathon läuft, sich so einer Herausforderung stellt. Das kann man überhaupt nicht vergleichen miteinander, ja. Ja. Das ist halt etwas, was, glaube ich, dann viele Leute nicht mehr einordnen können, ja, weil sie sich blenden lassen von bestimmten Dingen. Ich kann mich noch gut erinnern, weil du sagst, Flo, also nicht nur an die 0 auf 100 Projekte, die dann über, keine Ahnung, Wochen oder eben über ein Jahr hin begleitet wurden. Zu dem Zeitpunkt war aber auch eine 100 Kilometer deutsche Meisterschaft ein Exotenfestival. Da bist du hingegangen und hast gedacht, okay, was ist denn hier eigentlich Trumpf? Ja? Ich kann mich nämlich noch sehr gut daran erinnern, ich habe mal einen Beitrag gemacht über die 100 Kilometer Meisterschaften und ich habe schon mit großem Interesse diese Menschen und die gesamte Veranstaltung, weil das war natürlich noch im Prinzip unter Ausschluss der Öffentlichkeit, da waren nur Friends and Family und sonst niemand. Ja, ja. Und die liefen halt 100 Kilometer, die sind ja auf einer Runde gelaufen worden, ne? Also auf einer relativ überschaubaren Runde, ich glaube 2-Kilometer-Runde oder so ähnlich, wo 50 Kilometer gehen. War früher Birgit Lennart, sagt euch ja auch noch was, ja, die ja auch im Marathon relativ lange unterwegs war, aber eben auch in diesem Ultra-Bereich. Das war eine absolute Exotenveranstaltung, ja, wo eine ganz kleine Gruppe Menschen, die das natürlich als Sport vorbereitet haben, das waren deutsche Meisterschaften, also die wussten schon, was sie machen, ja.
Ja, ja, ja.
Aber das findest du ja jetzt im Prinzip an jeder dritten Ecke, ne? Das, ja, das ist tatsächlich so, ja. Und meine, weil wir ja hier auch oft wegen Triathlon unterwegs sind, auch ich mach mal einen Ironman.
Ja.
Ja, das ist eben nicht mal eben, ich mache mal einen Ironman. Also ich meine, was da ein bisschen davor steht, dass man das zu naiv vielleicht angeht, ist, dass der Aufwand anders ist, ne? Also du musst ja dann mal schwimmen gehen und merkst dann, oh, okay, das ist doch weit, 3,5 Kilometer schwimmen, ja, oder 3,8 schwimmen und du brauchst ein Fahrrad und du merkst, ah, das ist doch nicht so schnell, wie ich dachte, 30 Stundenkilometer im Schnitt ist doch ganz schön schnell fahren, ja. Also dann wird man, glaube ich, anders geerdet, als wenn man nur in An- und Abführung läuft, ja. Ich hatte jetzt wieder so eine Szene am Wochenende beobachtet beim Köln-Marathon. Da ist halt einer mit einem Kostüm gelaufen als Flash. Ja, das ist ja auch alles lustig und so. Ja, wunderbar. Das wird ja auch gerne genommen dann. Ja, der war dann halt bei dem Moderator und sagte dann, ja, nee, er hätte sich gestern Abend überlegt, er läuft mal, weil sein Vater ist halt Läufer. Also der ist halt Läufer aus einer Laufgruppe vorbereitet. Und er hätte nicht vorbereitet, wäre dann halt einfach mal gelaufen. Nur Halbmarathon, aber das ist dann halt genau das, was dabei rauskommt. Und dann wird es halt auch noch medial gefeiert. Ne? Das ist schon nicht unproblematisch. Ja.
Oh. Na, die ganze Ultralaufszene, genau, früher war schon krass. Also ich habe das ja von Anfang an mitbekommen. Früher so der krasseste Verein war eigentlich in Deutschland, das war mega die Randsportart. Da bin ich noch irgendwie auf der Bahn irgendwie 1500 Meter gerannt und so. Und im Saarland damals, und da war LTF Marpingen war eigentlich so der Verein im Ultralaufsport.
Habe ich noch 100 nie gehört.
LTF Marpingen, doch, das war ja die Anfänge des Ultralaufs. Eigentlich, da kamen die absoluten Topläufer her. Rainer Müller und Tanja Hoos, mehrfache deutsche Meisterin im 100-Kilometer-Laufstraße. Und auch, der hält die zweitschnellste Zeit, weil die 100-Kilometer-Bestzeit ist von Kasimir Back. Ja. Aber Rainer Müller war der zweitschnellste, der war fast identisch, 6 Stunden 24 oder 6 Stunden 26 im 100-Kilometer-Lauf, also 3,51er Schnitt pro Kilometer. Und auf jeden Fall, da kam das her, so LTF Marvin, aber das waren echt, wie du sagst, so früher total die Freaks, da habe ich dann gedacht, was ist denn da los? So Trainingsanzüge irgendwie dreimal zu groß, weil das alles so abgemagerte kleine Leute waren irgendwie. Und jetzt hat sich das so entwickelt, dieser Ultralauf, das hätte ich ja persönlich auch nie gedacht, so nie im Leben. Und auch der Trail-Bereich, das ist ja unfassbar, was da so passiert, ne?
Ja, ich glaube, diese Trail-Sachen, wie gesagt, ich bin weit davon entfernt, das jetzt aus Erfahrungsberichten oder aus eigenen Erfahrungen total allumfassend einschätzen zu können. Aber allein, was ich schon in Bad Gastein gesehen habe, muss ich sagen, war schon, es war einfach geil organisiert. Jetzt, wie gesagt, am Vortag nicht mal geiles Wetter. Das war aber einfach, es war in allen Belangen, allen Punkten, also für dich als Konsument, sag ich jetzt mal, es war ultra geil organisiert. Sowohl, also es geht bei der Startnummerabholung los oder bei all diesen Sachen, das war dann für mich erstmals ja ganz neu, ne, für Ultra und Trailhasen natürlich ganz ganz normal wahrscheinlich, dass man dann bei diversen Events natürlich auch eine Pflichtausrüstung vorzuweisen hat. Das war vollkommen, ich würde sagen, das war perfekt organisiert. Die Strecken, also die Strecke, die ich kenne oder die ich gelaufen bin, die war geil organisiert. Du konntest alles finden. Klar, hast du natürlich deine GPX-File auf der Uhr, hättest du nicht gebraucht, ne? Also das war geil abgesteckt bei den etwas herausfordernderen. Das waren jetzt nicht viele auf der 30er, aber Streckenabschnitten, wo man so ein bisschen am Fels war, dann waren dann auch ganz viele Leute von der Bergwacht, die da irgendwie aufgepasst haben, dass da nichts passiert. Es war ultra geil organisiert, ne? Natürlich sind, glaube ich, solchen Events im Trail-Bereich irgendwo Grenzen gesetzt. Du wirst da keine 50.000 Leute wie in Berlin durchscheuchen können. Das geht einfach logistisch, glaube ich, einfach nicht. Beziehungsweise dann würdest du auf der Strecke irgendwo an Engstellen auch einfach Schlange stehen. Das will ja niemand. Trotzdem ist das ja inzwischen was, wo du mehrere tausend Menschen dahin karren kannst, manchmal auch über mehrere Tage da verschiedene Strecken laufen lässt. Ich verstehe den Reiz, den das ausübt. Aber nochmal, also ich glaube, es ist einfach maßgeblich entscheidend dafür, ist die Medialität. Dass die Bilder davon auf Social Media, auf Instagram, vielleicht auf Livestreams, Live-Übertragungen viel verfügbarer sind als vor 10, 15 Jahren. Weil ich weiß, musste so mir ein Schmunzeln unterdrücken, als Flo das erzählt hat. Ich mache mich da auch nicht frei von, dass ich auch dachte, Alter, 100 Kilometer Läufer, was sind das für Freaks gewesen vor 15 Jahren? Was natürlich vielleicht auch ungerechtfertigt ist, so eine Einschätzung zu haben. Aber das war einfach eine sehr spezielle, sehr kleine Zielgruppe damals noch. Und heute ist es massenkompatibel geworden. Heute ist es, weil du da genügend geile Drohnenshots bei bestem Wetter mit schneebedeckten Gipfeln und dies, das und dann bist du mit dem Stock da. Und es sieht geil aus. Das weckt Begehrlichkeiten und deswegen machen das heute viel, viel mehr Menschen. Also ich glaube übrigens, Infinite Trails, ich glaube, das war ausverkauft. Ja, also die kommen da jetzt schon an Grenzen sozusagen, einfach weil du kannst, wie gesagt, das nicht unbegrenzt erweitern. Und da gibt es natürlich genügend andere Veranstaltungen, bei denen das genauso ist. Wahrscheinlich Zugspitz Ultra Trail ist bestimmt, glaube ich, auch jedes Jahr ausverkauft. Und noch viele kleinere Veranstaltungen. Das müssen ja nicht nur die großen sein. Das heißt, der normal, in Anführungszeichen, Normalo-Läuferin, der will eben nicht mehr nur auf der Straße laufen, weil man was Krasseres braucht. Nicht jeder. Ich will gar nicht pauschalisieren, aber es gibt, glaube ich, auf jeden Fall eine Tendenz, die erkennbar ist, dass Leute krassere Sachen machen wollen, weil Marathon, da kriegst du heute noch ein Zunicken, so ungefähr von deinen Arbeitskollegen, so, naja gut, ich habe gestern auch einen gemacht, so ungefähr. So, ja, ist nichts Krasses mehr.
Im
so.
Im Training.
Da warst du früher vielleicht genau im Training. War mein Longrun, so ungefähr, jetzt übertrieben, aber das ist, da kriegst du keine, ja, weiß ich nicht, da bist du jetzt nichts Besonderes mehr, so nehmen das vielleicht manche wahr und deswegen wird das irgendwie immer extremer, immer krasser, was grundlegend okay ist, wenn die Leute das, glaube ich, auch mit einem entsprechenden Respekt und einer entsprechenden Vorbereitung machen würden. Und da muss man sagen, sind es halt nicht alle. Und ja, da muss man auch die Influencer-Kollegen vielleicht hier und da mit einbeziehen. Jeder darf machen, was er möchte. Das ist total klar. Aber ich glaube, so eine gewisse Awareness für Reichweite und eine Verantwortung für Reichweite, die man hat, die sollte man, glaube ich, nicht komplett ablegen. Also ich würde, glaube ich, wenn ich sowas machen würde, das versuchen schon irgendwie auch mal kritisch hier und da einzuordnen, dass man das jetzt nicht uneingeschränkt weiterempfiehlt, ja. Aber es wird halt in der überwiegenden Mehrheit wird es einfach nur abgekultet und so, jo, geil, so stark. Sollten alle machen, so ungefähr. Und das ist, glaube ich, einfach nicht so der richtige Weg.
Ja, man leitet ja dann schnell in Whataboutism, ne, dass man sagt, ja, ist besser als auf dem Sofa sitzen, ja, ist besser als nur Blödsinn essen oder sich in ein Bierzelt setzen zu Vasen oder zu Wiesen oder was auch immer. Das würde der gemeine Inzeller sicher auch nehmen, ne, weil da gibt's ja auch eine gewisse Kultur in der Hinsicht. Aber das ist ja nicht der Punkt, sondern der Punkt ist ja auf der anderen Seite, Flo, du hast es ja auch gesagt, es treibt ja auch viele Menschen in Bewegung rein, ja.
Genau, genau.
Nur der Kick zu sagen, okay, ich mache jetzt hier mal 3 Wochen einen Online-Plan und dann geht das schon irgendwie, mit der Betonung auf irgendwie. Ja, das ist ja, glaube ich, der Punkt, ne? Also so ein vernunftbedingter Ansatz, der ist vielleicht jetzt auch gar nicht ganz so gefragt, ja, weil das dauert zu lange. Ja, es ist ja, eine Zähigkeit, über Monate irgendwas vorzubereiten. Das ist ja wirklich, wirklich halt etwas, wo man sein Leben sortieren muss, wo man seine Habits sortieren muss, wo man ganz andere Prioritäten setzen muss, wo man vielleicht einen Urlaub da opfert für
Verzichten, das ist auch nicht mehr so en vogue, muss man sagen.
Genau, ja. Sondern das so mitnehmen im en passant.
Genau.
Philipp, du warst in Berlin. Hast du das miterlebt, wie da die Hitze eben auch auf die Leute gewirkt hat? Ja, weil ich habe ein paar Bilder gesehen, wo es sehr, sehr viele Leute gegeben hat, die gewandert haben.
Ich sag's mal so. Wir wissen ja, glaube ich, wir drei wissen ja ungefähr, was ideale Marathontemperaturen sind. Und wenn die Vorhersage ist, dass es morgens am Start schon 20 Grad hat, und wir wissen ja, es gibt verschiedene Startwellen mit Startverzug und dass dann viele Menschen ja auch eben nicht 2 Stunden, sondern eher 4 oder 5 Stunden brauchen, da war mir schon klar, dass das für die breite Masse nicht gut sein wird, sage ich jetzt mal. Ja, also ich bin, glaube ich, bis Kilometer 25 war ich mit dem Motorrad ja unterwegs für RTL, für die Übertragung. Und dann haben wir da die Strecke gleich verlassen und sind wieder Richtung Brandenburger Tor gefahren und sind erst sehr spät, ich glaube Kilometer 38, 39, wieder Richtung Streckenabschnitte gekommen. Und es war leicht erkennbar, dass wir der Strecke uns sehr nähern, weil einfach die Sirenen lauter geworden sind von den Rettungsfahrzeugen und Krankenwägen. Und das habe ich in der Form noch nie in Berlin erlebt. Klar kann man jetzt sagen, früher, als du gelaufen bist, da warst du eh schon lange im Ziel. Aber die letzten Jahre war ich ja trotzdem jedes Jahr beim Marathon für was auch immer im Einsatz. Und in diesem extremen Ausmaß habe ich das bislang noch nicht mitbekommen. Wir sind auch ein paar Punkten vorbeigekommen, wo du gesehen hast, wie da gerade jemand behandelt wurde. Das sah auch, ja, wie man sich das halt vorstellt, sah ungeil aus, ja. Das waren Leute, die waren weggetreten, ne? Das sah nicht gut aus. Ich bin rückblickend echt überrascht, positiv überrascht, Gott sei Dank, dass da niemand gestorben ist, weil da gab's einfach zahlreiche Rettungseinsätze, die da nötig waren, oder auch teilweise Passanten, die sich um Menschen gekümmert haben, die halt schon einfach offensichtlich nicht mehr Herr der Lage waren und irgendwie, wie soll ich sagen, halluzinierend irgendwie da vor sich hingestolpert sind und sich den Leuten angenommen haben. Ich will jetzt nicht das nur auf mangelnde Fitness abmünzen oder ummünzen, sondern natürlich kann auch einfach jemand, der gut vorbereitet ist und ambitioniert irgendein Ziel vor Augen hatte, bei solchen Bedingungen kann der natürlich nicht im Rahmen seiner Leistungsmöglichkeiten irgendwie abschneiden. Das kann auch so jemanden dann erwischen, das ist ganz klar, aber das war sicherlich mit den Bedingungen war das jetzt auch ungeil. Und da ist die Wahrscheinlichkeit natürlich schon so, dass wenn jemand da am Start ist, der eher underprepared ist, ich versuche es immer diplomatisch auszudrücken, dass das natürlich der absolute Killer sein kann. Ja,
ja gut, ja. Nee, wie du sagst, es kann jeden treffen, aber ich glaube, das Hauptding ist auch irgendwie, dass viele Leute irgendwie nicht so richtig irgendwie ihren Körper kennen oder
einschätzen,
ja, genau. Einschätzen können. Und viele denken dann auch, kacke, wenn ich jetzt aufgebe, ein DNF,
ja,
kommt nicht in Frage, also quäle ich mich durch bis zum Umfallen oder so. Oder sind sich zu fein, weil sie wissen, sie laden das auf Strava hoch, ein DNF. Genau. Oder geht direkt, was weiß ich, wo hoch in Social Media und müssen dann DNF verkünden, was halt keiner irgendwie geil findet, aber das ist halt gar nicht gut, diese Situation so, also bei mir ist es völlig egal, wenn ich scheiße drauf bin und ich fühle mich scheiße, dann höre ich sofort auf zu laufen. Also ich würde nie auf die Idee kommen, so lange zu laufen, bis ich da komplett zerstört bin oder bis ich umfalle oder kollabiere oder so. Ich glaube, das ist auch so ein Problem, dass die Leute sich nicht mehr so richtig einschätzen können oder gerade weil sie denken, okay, DNF sieht halt scheiße aus im Marathon, deshalb versuche ich einfach weiterzulaufen, bis nichts mehr geht. Das ist halt auch ein Problem so.
Ja, gut, kostet natürlich auch ein paar Euro, ne? Berlin, Wochenende, Anmeldegebühr, das potenziert sich ja dann Richtung halber Ironman oder Ironman, da bist du dann gleich schon mit ein mit ein paar hundert Euro dabei. Ne?
Glück mit dem Startplatz über, womöglich auch. Das darf man auch nicht schätzen, dass vielleicht das ja jemand sich schon 5 Jahre drauf beworben hat.
Halt,
und,
so.
Genau, und dann sagt, scheiße, jetzt habe ich nach 5 Jahren Bewerben irgendwie das erste Mal Glück gehabt, dass ich den Startplatz bekommen habe. Jetzt muss ich es irgendwie auch durchziehen. Das sind alles, glaube ich, Faktoren, die da mit reinspielen, auf jeden Fall.
Ja. Wobei man natürlich auch, weil du das mit Berlin, Philipp, nochmal angesprochen hast, ich glaube, ich kenne keine große Laufveranstaltung, die vom medizinischen Personal und von der Abdeckung der Strecke so gut vorbereitet ist wie Berlin.
Das stimmt.
Ich habe mir das mal von dem leitenden Arzt da erläutern lassen. Das ist schon sehr, sehr smart angesetzt.
Ja.
Also erstmal natürlich eine Station direkt am Ziel. Und zwar nicht hinterm Ziel, sondern schon vorm Ziel stehen die Leute, ja, die schon sehen, okay, da haben schon Leute Probleme, die werden direkt aufgenommen, die gucken denen in die Augen. Die sind so erfahren und können das. Unterwegs sind mehrere kleinere Gruppen mit Fahrrädern, ja, also die permanent die Strecke scannen, ja, und dann halt wirklich ein Netz spannen, und das ist bei 42 Kilometer durch Berlin, das ist jetzt nicht ohne, ne? Also das ist schon ein richtiger Aufwand, der da betrieben wird, aber da machst du ja schon präventiv Dinge, weil du deine Patienten schon kennst, ne? Weil du weißt, dass halt im hinteren Bereich Leute sind, die vielleicht diesen etwas falschen Ehrgeiz treiben, ne? Das ist ja der Punkt daran. Und nochmal, das ist ja auch alles nachvollziehbar, ja, wie ihr gesagt habt. 5 Jahre gewartet, in der Lotterie drangekommen, ja, einmal in Berlin laufen, dann ist das Wetter ja geil, es ist ja Sonne, ja, es sieht ja geil aus, es ist aber wahnsinnig anstrengend für den Organismus, ja, und dann machst du erstmal weiter, ne, dann gehst du ein Stück und dann rennst du wieder und dann gehst du ein Stück und rennst wieder, ja, weil das hast du irgendwo gelesen, dass es gut ist. Ja, wenn man anfängt mit dem Laufen, dann ist das gut.
Ja, es ist, da fällt mir noch eine Anekdote ein zum Berlin-Marathon. Der Streckensprecher von Berlin, den kennst du ja auch, Ralf, wahrscheinlich von den vielen Jahren davor. Carsten Holland kennst du, oder? Oder nicht? Weiß ich nicht genau. Also Carsten Holland war für mich immer der den Berlin-Marathon spricht, die Stimme vom Berlin-Marathon, ne, an der Strecke. Und der habe ich erst sehr viele Jahre später irgendwann mal kennengelernt, also in live kennengelernt und erfahren, dass der im echten Leben ja eigentlich Arzt ist. Also der ist Arzt und der ist aber jetzt über viele Jahre schon bei wahrscheinlich nicht nur beim Marathon, auch beim Halbmarathon weiß ich es, aber wahrscheinlich auch bei den ganzen anderen Events ist er eben Streckensprecher. Und dieses Jahr war es wohl so, also der war im Einsatz, ne? Im Einsatz nicht als Arzt, sondern als Einsatzstreckensprecher im Start-Ziel-Bereich. Und da gab es wohl, wie gesagt, es gab mehrere Notfälle, auch teilweise mit Reanimation, und da gab es einen Fall, der war kurz vorm Brandenburger Tor, hatte ich jetzt im Nachgang gehört, wo er dann dazugekommen ist, weil er dann gesagt hat, bis da jemand anders jetzt hinkommt, von außen sozusagen ein Arzt oder so, das dauert zu lang, und dann ist er quasi, während er eigentlich moderiert hat, quasi dahin und hat sich da um die Erstversorgung gekümmert.
Krass.
Ja. Aber gehört dazu, ne? Also das sieht man ja auch nicht. Das sind ja Sachen, die sieht man nicht.
Die sieht die Öffentlichkeit nicht, ne?
Aber extrem wichtig, ne? Weil ich meine, das ist die Schlagzeile, die du natürlich am allerwenigsten willst, ja. Wie wir es leider ja auch in diesem Jahr immer wieder mal gehabt haben, ne? Dass Menschen dann zu Tode kommen. Also ich meine, da ist dann halt ja das Ultimum. Aber die Schädigung fängt ja im Zweifel vorher an, und das ist ja auch eine Form der Vorbereitung, dass man sich checken lässt. Ne? Dass man einen Herzcheck macht und so weiter und so weiter. Ja. Und ich weiß nicht, Flo, wie oft du das machst, aber eigentlich jedes Jahr.
Ja, 2-mal im Jahr auf jeden Fall. Also ich habe es jetzt erst wieder gemacht, letzte Woche. Genau.
So, dann erzähl uns noch, wie deine Rundreise um Bodensee war, weil das war schon
ein gutes Projekt. Ja.
Mich interessiert erstmal der Schritt dahin, weil wie schaffst du es jedes Jahr aufs Neue? Also wir treffen uns eigentlich immer jedes Jahr beim Wings for Life World Run, das ist ja auch so ein Staple in deiner Jahresplanung, aber wie schaffst du es jedes Jahr aufs Neue, dir irgendwelche krassen Challenges erstmal auszudenken?
Ja, das war ganz einfach, weil ich ja halt den Rekord um Chiemsee, Ammersee und Starnberger See habe.
Ja.
Und wenn man dann halt um so Seen rumläuft und
gehen die
um
die Seen aus. Dann denkst du dir,
gehen die Seen aus und dann denkt man, okay, was bleibt da noch? Der Bodensee, klar. Das war ganz einfach eigentlich. Und das hat so in meinem Kopf verankert, und dann war das immer schon so die Idee. Und dann habe ich jetzt dieses Jahr gesagt, okay, ich probiere das halt mal. Und ja, da habe ich das halt da quasi organisiert und dazu aufgerufen, dass man halt mitlaufen kann, wie ich das halt gern mache, mit anderen zusammenlaufen. Und ja, war dann auf jeden Fall ein cooles Projekt, war halt sehr lang und ich meine, so weit bin ich auch noch erst einmal gelaufen vorher. Von daher wusste ich auch jetzt nicht genau, was passiert. Ich habe mir schon einen straffen Tempoplan eigentlich auferlegt. So. Ist am Ende natürlich nicht gut gegangen, aber ja, in erster Linie ging es mir dann am Ende dann halt drum, das Ding einmal da zu finishen. Und ja, am geilsten war halt einfach, dass dann so viele Leute da auch mitgelaufen sind und mit dem Radl dabei waren. Das war halt schon echt krass.
Also wenn man kurz mal einen Blick in die Facts wirft, die zumindest bei deinem Partner Garmin auch hinterlegt sind, muss man ja sagen, es waren knapp 200 Kilometer, 198,63. Ich schätze mal, das ist exakt aus deiner Uhr raus, würde ich jetzt mal
sagen. Ja, ja, genau.
Habe ich mir fast gedacht. Du hast dafür, für 198,63 Kilometer hast du 20 Stunden, 29 Minuten und 32 Sekunden gebraucht, was quasi einem Kilometer-Durchschnittszeit von 6 Minuten 11 entspricht.
Ja.
Der Fact, der mich hier am meisten trotzdem anspringt, also erstmal Props dafür natürlich, aber ist beste Pace 2,50 pro Kilometer. Wann und wo hast du gedacht, das ist jetzt eine gute Idee bei so einem Projekt?
Na, es, sagen wir mal so, es war schon hart, aber hauptsächlich, weil ich halt irgendwie ab Kilometer 30 schon keine Kohlenhydrate mehr reingekriegt habe. Wahrscheinlich habe ich schon zu viel genommen Kohlenhydrate, das ist ja auch so Wissenschaft für sich. Wie viel Gels und Zeugs nimmt man, was verträgt man und so weiter. Da bin ich jetzt kein so akribischer Typ. Ich baller halt rein, was ich denke, was sich gut anfühlt, so wie beim Laufen auch. Und ist halt leider nicht so gut gegangen. Ab Kilometer 30 schon so Magenprobleme und ab 70 sind dann halt die Oberschenkel komplett zugegangen. So. Aber ich konnte halt weiterlaufen, weil ich wusste, okay, ist nur muskulär. Und zwischendrin, auf deinen Punkt nochmal zurückzukommen, zwischendrin dachte ich mir, okay, fuck, das ist so langsam, was ich hier mache. Das ist so scheiße langsam. Und zwischendrin hat es mich mal kurz gejuckt und bin dann halt mal auf teilweise mal tatsächlich mal auf 3 Minuten oder mal kurze Sprints eingelegt. Okay. Hat dann auch nicht mehr viel gebracht irgendwie. Also hat die Oberschenkel auch nicht gelockert. Ich habe tatsächlich gedacht, ich mache mal so Steigerungsläufe zwischendrin. Genau, die Oberschenkel nochmal freilaufen, aber es hat halt leider nicht funktioniert. Aber tatsächlich bin ich immer mal wieder so immer angezogen. Dann dachten die Mitläufer, was ist jetzt mit dem bekloppten Typ da los? Ist der irre oder was? Also ich hätte rein theoretisch viel schneller gekonnt, was ich eigentlich mal machen wollte. Aber es war halt einfach, es ist halt einfach andere Laufer, ganz andere Lauferei. Also so ein Halbmarathon in Richtung Bestzeit laufen und dafür trainieren, finde ich viel einfacher, als so einen krass langen Ultra zu machen.
Sag mal, und was hast du denn dann ernährungstechnisch gemacht, wenn du so früh schon Probleme hattest?
Ja, ich hatte halt so flüssige Kohlenhydrate und Gels genommen, aber wahrscheinlich war das dann halt zu viel. So, das ist ja alles, wie gesagt, so Wissenschaft für sich. Da sind wir auch wieder beim Thema Social Media. Mittlerweile sieht man ja auch, hat man das Gefühl, umso mehr Kohlenhydrate, umso besser, so nach dem Motto. Mhm. Aber jeder ist ja da individuell, jeder hat ja auch seine eigenen Pulswerte, also das kann man nicht vergleichen. Also ich vermute mal, dass ich halt viel weniger brauche. Demnächst mache ich wahrscheinlich auch mal so einen Test, wie viel ich eigentlich genau pro Stunde brauche. Also so Langzeittest. Und dann ich vermute mal, dass ich gar nicht mehr als 50 Gramm die Stunde brauche. Man redet ja immer mittlerweile gerade im Ultralaufbereich von 100, teilweise 120 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde redet man, was die Top-Leute aufnehmen. Aber ich glaube, da bin ich weit von entfernt. Auch, ich glaube auch schon aus dem Grund, weil ich im Training nie was zu mir nehme. Ich laufe halt einfach. Ich nehme im Training kein Gel, gar nichts. Ich laufe auch bis 30 Kilometer komplett ohne alles. Und deshalb glaube ich, dass mein Körper einfach gar nicht viel braucht und
ja gut, das musst du ja auch trainieren, logischerweise, ja.
Genau.
Also und wahrscheinlich war der geschockt, dass du plötzlich so viel da reingeschüttet hast bei der Bewegung.
Ja, es ist das Gleiche wie bei Wings for Life World Run. Da habe ich auch immer gedacht, okay, ich habe das natürlich im Training vorher alles ausprobiert. Da hat es auch funktioniert. Aber über die Dauer so viel Kohlenhydrate da ist für mich dann too much. So. Da muss ich selbst noch richtig mal was finden, was irgendwie funktioniert für mich. Das ist gar nicht so einfach, finde ich, das Thema. Aber ja, ich war froh, dass ich es halt einmal um diesen See da geschafft habe.
Also für mich die größte Herausforderung, also jetzt so gedacht, ist natürlich auch der Schlafentzug.
Ja, nee, das gar nicht mal. Das fand ich gar null schlimm.
Oh, krass, okay.
Also das hat mir gar nichts ausgemacht. Müde war ich überhaupt eigentlich gar nicht. Es war tatsächlich nur, ich musste mich halt hart konzentrieren, dass die Oberschenkel da nicht komplett zugehen und bin dann halt so im Anführungszeichen im Wohlfühltempo halt weiter getrabt und habe halt versucht, da, dass die Oberschenkel nicht komplett verkrampfen. So. Habe mich da halt immer 10 Kilometer weitergearbeitet und habe dann halt schon lange Pausen auch gemacht, also viel längere. Eigentlich war es, die reine Laufzeit waren 18 Stunden, das war ja okay. Das war so das, was ich mir vorgestellt habe, aber am Schluss habe ich halt einfach die Pausen länger, viel länger gestaltet, so als ich eigentlich wollte.
Und dann immer zum Biergarten, Brezel?
Nee, ich habe Leute dabei gehabt, die waren im Camper da. Alle 15 Kilometer am Anfang hatte ich halt die Crew stehen und habe mich da dann ernährt. Eigentlich war der Plan maximal 5 Minuten aufhalten und dann direkt weiter. Im Trinkrucksack halt neue Gels rein und auf geht's. Aber ja, es ist wie bei allem, ne? Also Marathon-Bestzeit läuft man normalerweise auch nicht beim zweiten Marathon. Das braucht halt Zeit und der Körper muss sich an so eine Distanz erstmal gewöhnen. Das ist ja Distanz, die, ja, wann läuft man mal 200 Kilometer? Eigentlich nie.
Bitte nie, ja.
Es ist halt eigentlich auch nicht so. At home. Ja. Nee, es ist halt extrem weit und am Ende ist es, wenn man mal ehrlich ist, ist es auch nicht mehr so viel Spaß dann, wenn so richtig geil ist es dann nicht mehr. Also so ein Halbmarathon durchknallen in 307er Pace finde ich da viel entspannter im Verhältnis und vor allen Dingen, man ist im Ziel halt noch fit irgendwie.
Das stimmt.
Also ich gehe da schon ans Limit bei so einem Halbmarathon oder bei einer Bestzeit, aber irgendwie ist man doch, man sieht ja auch die Kenianer, der läuft einer Weltrekord und tänzelt im Ziel rum, wie als wäre nichts, aber das ist halt, weil die Jungs halt austrainiert sind und die Erholung ist halt viel schneller da, irgendwie bei so einem Ultra, der ist man halt völlig, völlig am Ende danach im Körper, ne?
Ja, ich glaube, dass der Unterschied, das ist natürlich auch für mich, kann ich gar nicht so 100% mitreden, aber ich versuche mir vorzustellen, also eine Stunde roundabout plus minus, sich da irgendwie aus dem Leben zu schießen, wie gesagt, vor dem Aspekt, du bist, das ist dein Job, du bist da vollkommen austrainiert oder so, das kann ich mir insofern noch gut vorstellen, dass du da dann halt doch relativ schnell wieder erholt bist, einfach zeitlich, ja, weil du jetzt auch energetisch eine Stunde, ne, wir reden von einer Stunde Belastung, ja. Natürlich ist es anstrengend und jeder gibt natürlich, was an dem Tag in einem drinsteckt, aber ich sag mal eine halbe Stunde, eine Stunde später und ein bisschen Kohlenhydrate nachgefüllt und vielleicht ein koffeinhaltiges Getränk, bist du wahrscheinlich schon wieder relativ gut beieinander so. Aber 20 Stunden laufen. Das ist ja, da bist du ja, glaube ich, einfach alles, was in deinem Körper drin war, ist ausgezuzelt sozusagen. Also, dass du da natürlich wahrscheinlich tagelang noch was davon hast, das würde mich jetzt nicht überraschen. Ich weiß nicht, wie lange es bei dir gedauert hat, bis du wieder halbwegs dich normal gefühlt hast.
Ich renne ja schon seit 30 Jahren, von daher ist mein Körper halt die Belastung gewohnt. 200 Kilometer, wie gesagt, war auch erst der zweite lange Lauf dieser Art. Aber ich habe mich schon relativ gut erholt. Auf jeden Fall deutlich besser als nach dem ersten 200 Kilometer Ding, was ich mal gemacht habe, so bei mir zu Hause. Und also ich habe mich schon gut erholt. Nach einer Woche war eigentlich gefühlt alles wieder normal. Ich konnte halt 2 Tage, ja, bin ich so gegangen wie nach einem harten Marathon früher. Also es war jetzt nicht so schlimm. Ich habe halt 2 Zehennägel verloren, das ist halt eher so der Verschleiß dann. die fallen dann ab, das passiert normal beim Halbmann oder so natürlich nicht. Aber ich habe mich schon gut erholt, weil ich ja natürlich mich auch gut vorbereitet habe und so. Das ging schon ganz gut, aber ich habe mir halt erstmal halt 3 Wochen komplett Pause, Laufpause gegönnt. Das brauchen wir auch. Also bei so einem Ultra, ja, im Prinzip steckt das locker 6 Wochen im System drin. Ja. Locker. Ja. Wenn nicht sogar noch ein bisschen länger. Also.
Ja, das unterschätzt man halt auch, ne? Die Deep Tissue-Schädigung, die man da entsprechend hat. Wenn du nicht 2,50 zwischendurch als Steigerung reingeballert hättest, hättest du wahrscheinlich auch weniger Muskelkater gehabt, nehme ich jetzt mal an. Weil wenn man das so auf den ermüdeten Körper noch drauf schießt, ist das wahrscheinlich auch nicht so geil gewesen. Ne? Aber ja, das fühle ich sogar eher als dieses unglaublich lange Rennen. Weil zwischendurch muss man noch mal irgendwas anderes machen. Das wird dann noch
ja, ja, deshalb, sein. Ja. Das hatte ich ja bei meinem 100 Kilometer Weltrekord auf dem Laufband. Das war auch ein Witz dagegen. Also wirklich der 100 Kilometer Weltrekord, das war ja noch kontrolliert. Aber 200 Kilometer, das ist halt eine ganz andere Pace. Also so ein sechster Pace ist halt schon sehr, sehr langsam für mich so.
Ja, das ist,
das ist, und mein, das ist halt kein dynamisches, genau. Das ist halt kein dynamisches Laufen mehr, muss man halt
ganz dazu sagen. Ganz anderer Schritt auch.
Und bei meinem 100K auf dem Laufband, wo ich halt 3,52 pro Kilometer da durchgelaufen bin, das ist halt so eher mein gewohntes Tempo. Und
klar.
Danach tat mir auch nichts weh nach dem 100er auf dem Laufband. Gut, du hast noch, das Laufband dämpft noch und so weiter. Aber so 200 Kilometer, die doppelte Distanz, das ist ein ganz anderes Ding irgendwie. Das ist fast schon ein anderer Sport irgendwie. Ich weiß es auch nicht. Also muss man mögen. Ich mach's erstmal nicht mehr. Also das war schon hier. Jetzt geht's erstmal nochmal auf die kurzen Distanzen, genau.
Oder wenn man nicht gerade um Bodensee rumrennt, dann hast du dir gedacht, ist auch eine coole Idee, einfach mal durchs Watt zu laufen. Haben wir auch diesen Sommer gesehen.
Also ja, das war schon sehr,
gestern
sehr geil.
Gestern Abend wieder tatsächlich aufgeploppt bei TikTok. Ne? Ja. Da bist du ja auch unterwegs. Ich weiß gar nicht, also in welchem Algorithmus mir das ausgespielt wird, aber jedenfalls, da kamst du mir dann im Watt nochmal entgegengelaufen.
Ja, das macht schon mehr Sinn, das, weil das macht auch Spaß.
Das klang so, ja.
Und ist ganz witzig, aber ab Kilometer 4 und 5 war dann das Wasser schon hüfthoch. Da kann man dann halt schon nicht so richtig laufen. ist dann schwierig. Aber so da, wo kein Wasser steht, also die ersten 4 Kilometer bin ich so 3,20er bis 3,30er Pace gelaufen. Also da kann man schon gut Druck machen. Da ist jetzt zwar uneben, aber der Boden ist schon fest. Also das ist jetzt nicht so tragisch. Man hat halt so Pfützen überall. Aber da, wo das Wasser halt tiefer ist, Kilometer 5 und 6 war dann halt schon hüfthoch. Da muss man dann so durchwarten dann. Das ist dann halt.
Du musst es nochmal eben mitnehmen, was du überhaupt gemacht hast, weil wir sind
ein bisschen Watt gelaufen. Ja. Genau, Red Bull Wattlauf hieß das Event, das war das erste Mal in Cuxhaven. Und vom Strand in Cuxhaven ging es rüber zur Insel Neuwerk, die gehört zu Hamburg. Und die Distanz waren 12 Kilometer ein Weg und dann die Leute, die quasi da, gab es einen Cut-Off auf der Insel, die Leute, die dann schnell genug da waren auf der Insel, die durften halt nochmal zurücklaufen und die zu langsam waren, was glaube ich nur 4 oder 5 waren, die mussten dann quasi auf der Insel bleiben und auf die Fähre warten, also aufs Wasser warten, auf die Flut. Und die meisten haben es geschafft und und man hat halt teilweise solche Priele oder höheres Wasser bis hüfthoch ungefähr, wo man dann halt durch muss.
Ja, also das, da gab es, glaube ich, schon mal so eine Sache. Ne? War das nicht sogar ein Triathlon, wo man auch nur eine bestimmte Schwimmleistung, also Schwimmradleistung haben, damit man rechtzeitig vor Eintreffen der Flut den Rückweg antreten konnte? Irgendwie so war das. Ne? Also
ja, das, Tree Island, glaube ich.
Ja, Tree Island, genau. Ja, genau.
So genau. Das, ne?
Also das klingt tatsächlich nach Spaß.
Ja.
Aber man hätte auch schwimmen können, oder nee?
Nee, dafür war es nicht hoch genug, aber und du wärst wahrscheinlich noch langsamer.
Ja, klar.
Also durchs Wasser hatte ich auch so 6 Minuten pro Kilometer gebraucht, aber danach konnte man halt schon ganz gut rennen, war halt eine lustige Geschichte, so Mischung zwischen, ja, schon eher Richtung Traillauf, würde ich sagen. Also wenn man im Gelände unterwegs ist, viel als Trailläufer, dann wäre das schon vielleicht sowas für einen Straßenläufer. Für einen Straßenläufer ist es halt natürlich anspruchsvoll.
Da ist Wasser, da will Philipp nicht hin. Der hat schon so ein, verzieht schon so ganz leicht angeekelt sein Gesicht.
Also ich sag mal, Cross fand ich schon früher geil, aber das so unter sich Wasser warten und so, ich weiß nicht, ja. Das
klingt wie Kneipp-Tour,
wobei die Bilder sahen spektakulär aus.
Ne? Absolut.
Das war natürlich top.
Ja, so Flo, nehm uns noch mit. Hast du schon eine Idee für nächstes Jahr oder lässt du jetzt erstmal den Herbst und Winter auf dich zukommen?
Ja, ich bin jetzt nochmal gestartet. Genau, nach meinem Laktattest, den ich jetzt gemacht habe, sind die Werte sind nicht ganz so gut wie letztes Jahr, aber es liegt halt daran, gut, dass ich 3 Wochen mal komplett pausiert habe. Da verliert man natürlich ein bisschen was, aber nicht so schlimm. Jetzt geht's ins Wintertraining und eigentlich will ich jetzt versuchen, im Winter nochmal ein paar Skitouren zu machen, falls Schnee ist. Dann alternativ halt mal, um den Apparat zu schonen, auch mal aufs Rad steigen und die Rolle, mal längere Einheiten auf der Rolle fahren. Und sonst halt, ja, Intervalle laufen, erstmal ein bisschen entspannt. Heute mache ich so Halbmarathon-Einheit, weil ich nächste Woche tatsächlich noch in Amsterdam beim Halbmarathon am Start bin.
Mm, cool.
Aber den laufe ich eher so als schnellen Trainingslauf, weil, ja gut, in Richtung Bestzeit geht es im Moment nicht. Die Form habe ich halt noch nicht. Jetzt versuche ich halt im Winter zu trainieren wie letzten Winter und dann im Frühjahr, 10 Kilometer Halbmarathon, Marathon, Bestzeit angreifen.
Ja, die M45, da sind wir wieder, ne? Da schließt sich wieder.
Das wäre das erste Ziel und danach klassisch halt Wings for Life World Run. Wo ich laufe, weiß ich noch nicht genau. Aber da ist halt mittlerweile auch schon ordentlich Konkurrenz am Start. Also gewinnen ist da auch schwierig. Aber ich will auf jeden Fall wieder mein Run with the Flow Team pushen und da nochmal weltweit der Weltmeistertitel verteidigen und Spaß haben und sonst halt, ja, wie gesagt, im Frühjahr die ein oder andere Bestzeit auf jeden Fall angreifen.
Den ein oder anderen deutschen Rekord.
Ja. Deutscher Rekord, das wäre noch ein Ziel, ja, erstmal. Und dann, irgendwann laufe ich auch dann nochmal ein Ultra, aber im Frühjahr ist ganz klassisch bei mir, also wenn jeder Ultra läuft, wenn Ultra der Trend ist, dann gehe ich zurück zu Oldschool. Dann gehe ich back to the roots, zu klassisch, 10 Kilometer und Halbmarathon erstmal und dann hin zum Marathon.
Ja. Was gibt es
weil
denn?
Ultra laufen und hier die ganzen Walking-Geschichten, das kann man halt im hohen Alter auch noch. Also,
das war's.
Muss man ja nicht mehr so richtig schnell sein. Und solange ich noch Speed in den Beinen habe, will ich das schon noch ausnutzen.
Ja. Was gibt es denn Passenderes, als im Bestzeit-Podcast seine Bestzeit-Jagd ankündigen im nächsten Jahr, in der nächsten edlen Altersklasse? Ja. Ja, Flo, wie immer super, super spannend. Vielen Dank für deine Zeit, ja, vor allen Dingen auch für die Kurzfristigkeit. Ja, und dann viel Spaß in Amsterdam. Also es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Lauf. Ne? Das ist schon mal klar und ist ja auch eine super City. Ja.
Ja, danke dir. Ich bin gespannt auf jeden Fall.
In diesem Sinne, ihr Lieben, folgt Flo gerne auf Instagram, wenn ihr es nicht ohnehin schon tut, was natürlich viele von euch machen. Wir werden das in den Shownotes nochmal verlinken. Das wird sicherlich ein mindestens mal spannendes Frühjahr 2026 bei Flo. Wer weiß, was er sich für die zweite Jahreshälfte noch alles so ausdenkt. Und in diesem Sinne wünschen wir euch ein schönes Marathon-Wochenende womöglich. Wer weiß, wo ihr überall am Start seid. Ich glaube, es ist München-Marathon, es ist Chicago-Marathon und bestimmt noch einige mehr, die ich gar nicht so auf dem Schirm habe. Wir wünschen euch viel Spaß beim Laufen. Geht raus, genießt die frische Herbstluft und unseren Podcast. Dann hören wir uns nächste Woche wieder in alter Frische. Bis dahin. Ciao, ciao.